Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 49 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen und wir starten mit der nicht so guten Nachricht, weil nämlich der längste Tag des Jahres vorbei ist. Die Tage werden schon wieder kürzer und morgen in 6 Monaten ist Weihnachten. Diese Info wollte ich euch nicht vorenthalten, weil die mich heute ziemlich hart getroffen hat, als ich das rausbekommen habe. Und um die gute Laune aufrechtzuerhalten, schalte ich ins Land der unbegrenzten Lockdowns und der Freiheit nach NRW. Belkan, ich grüße dich.
Ja, danke. Das ist ja eine herzallerliebste Anmoderation gewesen. Ja, vielen Dank, Carsten. Falls das jemand interessiert, mir geht es gut. Und meine Corona-App zeigt immer noch Daumen nach oben, grün.
Okay, du darfst weitermachen. Nicht nach NRW, aber trotzdem schön. Heiko, servus.
Ja, moinsen oder schönen guten Abend oder jo, guten Tag. Und aus dem sonnigen, recht warmen Mainz. Wir hatten noch keine Lockdowns, uns geht's gut, aber unsere App ist auch Daumen nach oben und ziemlich grün. Hallo, Mayan.
Guten Abend, ich grüße euch alle zusammen. ihr merkt schon, wir versuchen hier eine ganz neue, willkommene Art der Begrüßung und irgendwie hapert's noch ein bisschen mit der Verständigung untereinander, das kriegen wir aber, glaube ich, auch noch hin. Nicht wahr? Einen wunderschönen guten Abend, Carsten.
Grüß euch alle zusammen. Ja, das Ding ist halt, es ist super gut, Pläne zu machen, aber noch besser ist, wenn alle vier dabei sind, wenn man die Pläne macht.
Das ist mir gerade auch so aufgefallen, weil der Belkan war ja vorher gar nicht da, wo wir drüber gesprochen haben.
Ja, ja. Leute, vielen Dank nochmal für das auflaufen lassen.
Genau, als ich ihn reingeholt habe, fiel mir auf, so ach du, aber hat ja geklappt, hat ja alles gut.
Sorry für die kurze Introduction, Marianne. Das nächste Mal nehme ich mir mehr Zeit für deine Person.
Ja, du, alles gut. Also ich bin das gewohnt, eigentlich komplett übergangen zu werden, außer hier in dem Podcast. Also dementsprechend, ich bin ja schon glücklich, wenn man mich überhaupt beachtet.
Oh, jetzt stell mal dann richtig so unter den Scheffel, ja?
Wir lieben dich. So, Belkan, Heiko, Carsten, alle mal aufpassen. Heute bisschen zurückhalten, bitte, dass der Marian auch mal Sprechzeit bekommt.
Oh, ich glaube, wenn ich so auf unsere vorgefertigten Themen sehe, wird das mit der Sprechzeit, werde ich heute definitiv nicht zu kurz kommen. Also dementsprechend.
Ja. Und die Erfahrung sagt mir, du hast sie dir bisher immer geholt, wenn dir danach war. Also von daher. Alles gut.
Wir können ja am Ende des Jahres mal ein paar Statistiken anfertigen, wer die meiste Monologzeit im Jahr 2020 an Start gebracht
hat. Genau, Bewerbungen zur Sprechzeitanalyse bitte an heiko@gadgetfunk.de. Ihr könnt dann ein Konzept ausarbeiten gemeinsam.
Aber das kann doch mittlerweile schon KI machen. Da gibt's doch so tolle KI-Programme für, die sowas erkennen kann und auswerten kann.
Der Bernd hat doch kürzlich so ein super geiles Aufnahmeding erwähnt.
Erinnert ihr euch? Aber es war glaube ich noch Beta-Phasen, der durfte nicht so richtig was rauslassen, aber
ja, könnte man wieder irgendwas anhauen, von in 3-4 Wochen. Ja. Theoretisch ist Bernd nächste Woche bei der Nummer 50 dabei. Oh, dann müssen wir nochmal verifizieren.
Ja, Spoiler. Reden.
Aber ich hände Zusage, ihr hättet von ihm.
Ja, Potzblitz.
Potzblitz.
Da haben wir noch gar nicht final drüber geredet, ob wir nächste Woche eigentlich aufnehmen oder nicht.
Ja, doch, oder? Das ziehen wir jetzt durch, oder?
Echt?
Oder ist Corona vorbei bis dahin? Erst dann dürfen wir wieder in 2 Wochen Rhythmus gehen. Ha. Also bei Folge 200 und in etwa.
Ja, okay, we will see. Wir besprechen das nachher einfach nochmal.
Also ich sag mal so, Tönnies hat ja sein Bestes dazu getan, dass Corona nicht so schnell vorbei ist. Also dementsprechend wird das wahrscheinlich noch ein Weilchen anhalten mit unserem Wochenrhythmus.
Der Schnitzelfürst. Der Schnitzelfürst, genau. 1500 Infektionen, das ist so böse. Ich glaube, das ist mehr als Brasilien im gleichen Zeitraum neue Infektionen gemeldet hat.
Wer hat denn da seinem Hund Helium gegeben?
Ja, Entschuldigung, mein Telefon war nicht stumm. Danke, dass du
Okay. Ja, dein Mikrofon.
Es ist immer witzig, sowas nicht zu überspielen, finde ich.
Ja.
Genau. Da ist eine Wunde, lass uns dran rütteln und sie aufreißen. Vielleicht noch ein bisschen Salz drauf, alles schön.
Mhm. Ich hab Chili-Salz, das brennt noch schöner.
Vor allen Dingen bin ich gerade voll so leicht ein bisschen ins Schwitzen gekommen hier, als ich das bemerkt habe. Also danke für das Salz obendrauf. Ich dachte, ich könnte das jetzt geschickt überspielen.
Auch für uns kannst du zählen.
Hat keiner gehört, wir brennen das geistig ab jetzt einfach aus.
Ja, genau.
So, hier wird das Eis gebrochen.
Doch. Das Eis und das Schnitzel ist alles gebrochen. Und ich habe ja vorhin schon kurz über Bergfeste und Halbjahresresümees geredet. Heiko, deine neue Rubrik. Please take it away.
Ach, jetzt ist es meine neue Rubrik. Ah, ja.
Naja, du bist der geistige Vater.
Ich adoptiere die gerne. Ja, natürlich. Ja. Zweite Folge dieser Rubrik.
Am besten befüllt, ne?
Ja, glaube, 100% ist Content.
Schon, ist ja ein Traum. Und ich hoffe, ihr habt noch nicht gegoogelt. Aber wir bleiben mal einfach der neuen Rubrik-Thematik treu. Heute ist der 23.06.2020. Und ich habe einfach mal geschaut, was war denn zu gleichem Datum in den vergangenen Jahren so los? Und da sind schon wichtigere Punkte dabei. Aber ich würde euch gerne mal raten lassen. Was war denn zum Beispiel vor 4 Jahren? Heute vor 4 Jahren?
War 2016.
Mhm. Ein Jahr lang.
Das ist nicht das Jahr, an das ich am allerliebsten denke, wenn ich ehrlich bin.
Das glaube ich dir gerne. Ich auch nicht. Und es gab so einen What the fuck Moment, wenn man morgens aufwacht und denkt.
Ja, aber das war erst Ende Juli, da habe ich mich selbstständig gemacht. Aber darauf spekulierst du nicht.
Selbstständig machen ist ein sehr gutes Stichwort, ja, du darfst weiterraten. Am 23.06. letzten Jahres, 2016 letzten Jahres, war das Referendum über den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union. Ach, und das wurde ist schon 4 Jahre her, ist krass. Hätte ich sowohl auch nicht gedacht.
Das erste, das zweite, das 17.
Das war das Referendum mit 51,9 gegen den Rest. Also 51,9% für den Austritt von UK aus der EU. Ich hätte nicht gedacht, dass es 4 Jahre her ist, aber ne, 4 Jahre und immer noch kein Brexit, so eine Kacke.
Ja, immer noch nicht so richtig, aber, ne?
Ja, zum Ende des Jahres
regelt. Da kommt so sicher wieder Impfstoff.
Ja. da hast du recht. Ja, es wird mit Hochdruck dran gearbeitet. Und dann noch ein paar Jahre länger zurück ist vielleicht für all die Hörerinnen da draußen mehr oder weniger wichtiges Datum. Da ist nämlich das erste Medikament in Anführungszeichen in den USA als Antibabypille zugelassen.
Oh, in welchem Jahr war das denn?
Das finde ich
das
für
war
die Männer
1960,
genauso spannend.
Ja, aber für die Frauen vielleicht noch ein bisschen wichtiger. Du Alter. Ah, das war 1960. Ja. Also
60?
Genau 80 Jahre. Wir feiern heute quasi 80 Jahre Antibabypille.
So, weil Happy 40 Birthday. Und 20 immer 80 ergibt.
Entschuldigung, 60. ich war schon wieder eins weiter gerutscht, aber das lassen wir einfach weg. 60 Jahre, trotzdem ein Ereignis, was dann doch schon für die Menschheit, ob männlich oder weiblich, schon wegweisend war. Ne?
Wie viele Generationen sind das? 2, oder? Bei 60 Jahren würde man von 2 Generationen, die wir jetzt verhütet haben,
drei eigentlich schon. Wenn du jetzt
20er Schritt?
Wenn du jetzt im Kindesalter denkst.
20 Jahre, eine Generation?
Ja. Ohne Antibabypille wären es 4 Generationen wahrscheinlich.
Mit Corona wären es wieder 4 Generationen.
Oh mein Gott. Ja, ich dachte, es sind einfach zwei nette Themen.
Stimmt, gibt es da eigentlich schon Statistiken zu,
erwähnen gab.
Zu, dass die Geburtenrate in den nächsten Monaten deutlich ansteigen wird? Das wäre echt mal interessant zu wissen. Aber nee, wir haben ja die Antibabypille seit 60 Jahren, also dementsprechend mal gucken.
Ja, also damit möchte ich die Rubrik für heute noch schließen. Alles andere war, was da passiert ist. naja, Schlacht um Verdun, müssen wir nicht drüber eingehen, ob da jetzt jemand was gewonnen oder verloren hat, ist traurig genug. Und alles andere lassen wir einfach mal rechts liegen. Ach, vielleicht auch ganz nett, 1961.
Rechts liegen lassen ist immer gut heutzutage.
Rechts liegen lassen, oh mein Gott. Ich hör's Mitte kriegen, okay? Dann kann ich keinem auf die Füße treten. Ja, aber 1961 ist der Antarktis-Vertrag, mit dem die nicht-militärische Nutzung der Antarktis geschlossen wurde, in Kraft getreten. Auch das war, glaube ich, zu Zeiten vom Kalten Krieg mehr oder weniger ein Milestone.
Der Antarktis-Vertrag, der ist ja auch bald hinfällig.
Ja,
wenn das mit der Global Warming-Geschichte so weitergeht.
Ich dachte, weil die Erde eh flach ist und
es hat nie eine Arktis gegeben.
Genau. Und wenn, dann ist da auch ein Loch drin zum Mittelpunkt der Erde. Und ich habe meine rechte Hand schon an meinem Aluhut.
Da habe ich spontan gerade wieder Iron Skies, den zweiten Teil im Kopf, wenn es um Loch in der Erde und
Never seen that.
Doch,
aber ist dieses Generationenthema
ist eine Filmempfehlung, kann man sich mal angucken. Iron Skies, wenn man den noch nicht gesehen hat, sehr
und Zeit
abgedrehter
hat.
Science-Fiction-Film, beide.
Ja.
Definitiv.
Aber Nazis auf dem Mond brauchen wir genauso wenig wie Nazis hier, oder?
Ja.
Also wenn man die Option hätte, die zum Mond irgendwie.
Das ist natürlich was anderes, ja. Einfach rausgelagert. Alright. Ja, damit bin ich durch mit meiner lustigen neuen Rubrik. Mal gucken, was wir für das noch nicht final definierte nächste Datum finden.
Ja, aber ich finde dieses Generationenthema echt sehr, sehr spannend, um das nochmal hochzuholen, weil Frage an euch und überhaupt nicht hämisch gemeint an der Stelle, könnt ihr diese unterschiedlich benannten Generationen auseinander definieren? Generation X, Generation Z, Generation Y, Millennials, wer kommt wann, in welcher Abfolge aufeinander, wodurch zeichnen sich die jeweils aus und so weiter und so fort.
Habe ich überhaupt keine Ahnung.
Was haben wir denn aktuell für eine Generation? Also ist das die Generation WhatsApp?
Ja, das sind ja die ganz neuen. Nein, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir dann mal zwei Abende den Spaß gemacht und das nachgewikipediat. Und das ist unglaublich spannend, weil es einfach viel mehr dahinter steckt als diese Schlagworte Generation X. Hintergrund ist, das hängt ja immer auch mit einer sozioökonomischen Geschichte zusammen. Und so ist jede dieser Generationen durch andere Einflüsse, mit denen sie gemeinsam aufgewachsen ist, beeinflusst. Also ich weiß gar nicht, wir sind keine Millennials, wir sind Generation X oder irgendwie sowas. Und bei uns ist es zum Beispiel, bei mir noch schlimmer als bei euch wahrscheinlich, geprägt durch wachsenden Arbeitsmarkt, aber auch durch Angst, den Job zu verlieren. Diese ganzen Sprüche, die man in seiner Jugend gehört hat, arbeiten, Lehrjahre sind keine Herrenjahre etc. Und das ist eben auch entstanden unter dem Einfluss der jeweiligen sozialen Gegebenheiten und Konstellationen. Heutzutage ist es komplett anders, dass zum Beispiel diese Existenzängste, die wahrscheinlich die meisten von uns in unserem Alter kennen, gar nicht mehr so vorhanden sind. Das ist zum Beispiel auch was ich immer wieder höre, wenn ich mit Recruitern rede. Das klassische Bewerbungsgespräch geht ja so, warum willst du bei uns arbeiten? Mittlerweile ist es so weit umgeschlagen, dass die Firmen sich aufhübschen müssen, um Bewerber anzulocken oder Bewerbern überhaupt schmackhaft zu machen, bei ihnen arbeiten zu wollen. Und dann eben mit Thesen konfrontiert werden wie, ja, lieber ein bisschen weniger verdienen, dafür mehr Urlaub etc. Also ja, komplett unterschiedliche Geisteshaltungen. Ja,
wobei das ganz, ganz stark mit der Bildungsstufe zu tun hat, Carsten. Ne? Jemand, der nicht so hoch gebildet ist, hat diese Möglichkeiten.
Ich rede nicht von Direktorenposten.
Nein, nein.
Ich rede von
ganz normalen Angestelltenverhältnissen, aber in unterschiedlicher Bildungsschicht.
Das geht bis, also ich sage jetzt mal Abiturient als die Krönung der Bildungsschicht, auch dort.
Also bei einem klassischen Sachbearbeiter im Vertrieb wirst du solche Bewerbungsgespräche in dieser Form so noch nicht haben, es sei denn, die Firma hat schon eine wirklich, wirklich enorm gute Kultur in sich. Das ist...
Da gibt's aber auch ein anderes Beispiel. Ich habe berufsbedingt auch hin und wieder mal mit größeren Logistikunternehmen zu tun. Und die küssen jedem zusätzlichen LKW-Fahrer, der sich bei denen bewerben würde, die Füße. Hm. Weil die einfach keine haben.
Wollte ich gerade sagen, aber das ist natürlich auch ein Berufsfeld, weiß ich auch, weil in meinem Bekanntenkreis habe ich zwei LKW-Fahrer. Einer davon ist ein echter ausgebildeter Berufskraftfahrer, also so richtig ausgebildet. Der andere ist ein sogenannter EU-Kraftfahrer. Da unterscheidet man nämlich, ob die Ausbildung 3 Jahre gegangen ist oder ob die Ausbildung 9 Monate war. Und ist egal, beide, also der gelernte Berufskraftfahrer hat natürlich nochmal ein deutlich höheres Gehalt als der EU-Kraftfahrer, aber die können quasi sich aussuchen, für wen die fahren. Und das, wenn die jetzt sagen würden, ich suche eine neue Firma, dann ständen da 10 Firmen Schlange und sagen, hier, fang bei uns an.
Bitte. Ja, das ist das, was Belkan gesagt hat. Ja. Aber Marian, so sehr ich dich für deine kritische, hinterfragende Art schätze, wir weichen vom Kern ab.
Du wolltest eigentlich ranten, ne?
Nein. Gleich ranten, aber es ging tatsächlich ja ursprünglich um das Thema unterschiedliche Generationen, ach ja, genau, die auch jeweils ihre eigenen Betitelungen haben. Und die ich leider nicht jetzt hier ohne weitere Recherche auseinander dividieren und vor allem datieren könnte. Aber deshalb trotzdem vielleicht mal so ein Tipp jetzt gerade, wo eh alle in Kurzarbeit sind und viel zu viel Zeit haben. Macht euch mal die Mühe und googelt Generation X versus Z versus Millennials durch und wie die definiert sind. Das ist nämlich wirklich unglaublich spannend, gerade auch unter so einem sozioökonomischen Hintergrund. Also mein Lesetipp.
Mhm. Alright.
Ja. Hast mich neugierig gemacht.
Dann werde ich einfach mal unseren nicht anwesenden Lukas, a.k.a. die Stimme der Jugend, als Beispiel hernehmen und den probieren, richtig einzusortieren. In der chronologischen Reihenfolge zwischen uns, Lukas und meiner Tochter, und werde das fürs nächste Mal auswendig lernen.
Das ist...
Dann bitte ein Referat vorbereiten.
Ja, mache ich. Auch mache ich halt auch kurz.
Entsprechend vortragen auch.
Nee, ja, aber da bin ich ja vollkommen anarchistisch, ne? Sowas geht mir ja ehrlich gesagt komplett am Arsch vorbei, weil für mich eigentlich wirklich am Menschen nur die Einstellung zählt, wie er sich verhält.
Ja, aber da machst du es dir ein bisschen einfach. Ja, weil die Einstellung ist durch Erziehung, durch soziale Umstände, durch Bekanntschaften etc. Bedingt. Und die sind eben in den 70ern anders gewesen als in den 90ern. Mhm.
Da mache ich es mir auch sehr, sehr einfach, weil ich meine, und mein Bekanntenkreis bestätigt es mir, egal in welcher Generation du geboren bist, du kannst immer noch dazulernen und dich auch aus deinen anerzogenen
Verhaltensmustern,
danke für das Wort, so ein bisschen lösen oder versuchen, die anzupassen.
Das ist ja, aber ich wollte gar nicht so schwarz-weiß rangehen wie du. Ich wollte auch nicht sagen, wir sind besser und die sind doof oder faul, sondern es gibt einfach einen ganz anderen Lebensrhythmus und Lebensstil und auch Lebensziele.
Ich kann mich daran erinnern, als du mir das an einem unserer abendlichen Gespräche mal gesagt hast, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast und mir damals schon die gleiche Frage gestellt hast und ich gedanklich genauso geantwortet habe wie Marian jetzt. Aber in der Retrospektive zu dem Thema schon sagen muss, da ist schon was dran, denn es ist ja nicht nur die Erziehung und die Werte, die dir vom Elternhaus vermittelt werden in dem Moment, sondern es ist ja auch, das sind die medialen Nebenkriegsschauplätze. Und da hatten wir, oder war natürlich Ende der 70er, in den 80ern, in den 90ern jeweils eine andere politische Gemengelage einfach auch da. Und andere Themen.
Ich habe nur immer sozial geredet. Also, sicher.
Ja, das Politik, hat ja, also ich finde, das hat einen ultra harten Einfluss auf die Wahrnehmung. Ja, das Startabkommen hat in den jungen Jahren meiner Kindheit irgendwie das teilweise das TV-Programm in der Erinnerung dominiert. Ja, als Kind
alle drei,
nimmst du natürlich noch anders wahr. Da waren Pershing-Spielzeugraketen, die es halt zu kaufen gab von Matchbox, ja. Und das war ja gar nicht so überrissen. Trotzdem war es so eine omnipräsente Themenlage, die mit Sicherheit ein bisschen geprägt hat. Und genauso, ja, nicht arbeitslos werden, all diese Dinge, die man halt von den Eltern damals mitbekommen hat, diese Existenzängste. Und das ist was, wenn ich jetzt meine Tochter als Beispiel hernehme, das sind Begriffe wie nuklearer Komplettausfall der Nation, Deutschland als Kriegsschauplatz und wird nicht mehr existent, wenn das passiert, Arbeitslosigkeit, gucken, alles beisammenhalten, halt so die Nachkriegswehen, die unsere Großeltern und Eltern uns ja noch so ein bisschen mit vermittelt haben, das findet da alles nicht mehr statt. Das ist auch okay so. Und das ergibt aber natürlich auch ein ganz anderes Mindset bei unserem Nachwuchs, da sie mit den Themen so nicht konfrontiert wurden und werden aktuell. Das ist auch okay, aber ich kann das schon gut nachvollziehen, dass das alles einen massiven Einfluss auf Verhalten und Wahrnehmung von der Welt da draußen für die einzelnen Generationen darstellt.
Ich würde da ja am liebsten einen Bogen nach Stuttgart schließen, aber ich möchte das Fass nicht aufmachen, ehrlich gesagt.
Oh, das ist ganz schwierig, glaube ich. Das wäre auch ein bisschen radikal auch, in dem Kontext.
Dass es zu kurz greift.
Ja, aber es ist, kann man mal einfach zum Nachdenken anregen an der Stelle. Vielleicht einfach mal drüber nachdenken.
So, ja, genug gedacht. Lass einfach mal so stehen.
ja, das war mein Ziel.
Sehr schön, sehr schön.
The show must go on. Ja, ich weiß auch nicht. Soll ich jetzt mal kurz ranten? Es ist kein Rant.
Ja, aber das würde jetzt
aber, so gut passen. Ja, ich habe tatsächlich, also herzliche Grüße an die Firma DAZN da draußen. Ich habe nämlich bei euch gekündigt. Und DAZN nimmt gerade eine extrem perfide Rache an mir. und zwar in der Form, dass sie mir meine Kündigung bestätigen und natürlich, wie sich so gehört, darauf hinweisen, dass ich in den nächsten x Monaten jederzeit zurückkommen darf, auch mit meinem alten Account und so weiter und so fort. Was das Gemeine und Zermürbende an dieser DAZN-Taktik ist, sie schicken mir diese Mail jeden Tag.
Täglich und das seit zwei Wochen. Murmeltier. Ist das dann eine sogenannte Mail-Function der Mail-Funktion?
Mail-Function.
Das ist gut.
Genau. E-Fail. Also bestimmt wieder so eine böse DDoS-Attacke von, nein, wahrscheinlich hat sich da irgendein System verschluckt bei denen. Aber es ist echt nervig. Ich habe es witzigerweise gestern bei Facebook gepostet mit Screenshot, wo man wirklich sehen kann, heute die Mail, gestern die Mail, vorgestern die Mail und dann geht's im Tagesrhythmus runter. Immer jeden Tag kriege ich die gleiche Mail. Lieber Carsten, und so weiter. Und das hat über zwei Wochen. Aber anscheinend haben sie es, kann DAZN auch Facebook, weil heute kam zum ersten Mal keine.
Hast du es auch, hast du es denn verhashtagt?
Aufgehört.
Und verlinkt,
richtig. Oder dein Mail-Server. Na, verettet habe ich sie.
Ah. Oder guck doch mal deinen Spam nach.
Automatisch als Spam eingestellt, wo man jeden Tag kommt, die Mail. Ja,
also, hier die große Warnung an alle, die damit liebäugeln, vielleicht DAZN zu kündigen, überlegt es euch gut, weil die sind echt.
Die Rache des Mail-Servers.
Ihr werdet es bereuen. Sie machen es euch nicht leicht.
Ja, aber es ist ja.
So wie die Ex-Freundin, die jeden Tag noch anruft. Oh ja, danke, mir geht's viel besser ohne dich. Wollte ich dir nur mal sagen.
Aber andersrum ist es ja auch so, ne? Manche Firmen haben es ja auch in der Vergangenheit oft gar nicht hinbekommen, irgendwelche Kündigungsbestätigungen zu verschicken oder Kündigungen überhaupt zu bestätigen. Und das ist ja auch mal positiv, ne? Dass es wenigstens hinbekommen, Kündigungsbestätigungen
ja, ja. Quasi. Und, genau. Und immerhin kommt die Kündigung von DAZN selber. Weil andere lustige Geschichte.
Entschuldigung.
Wir haben ja in unserem Webhosting was gedreht und haben in dem Zusammenhang auch etwas vorschnell uns für einen Providerwechsel entschieden, den wir dann rückgängig gemacht haben. Da habe ich bei dem entsprechenden Anbieter erstmal keine Kündigung bekommen. Dafür von meinem Festnetzanbieter.
und die sich bedankt haben für die lange gute Zeit und hiermit bestätigen sie meine Kündigung und ich bin halb Amok gelaufen. Also wer kann sich vorstellen, wenn Festnetz und Internet weg ist, das ist nicht gut.
Ja, wär doof gewesen. Yeah. Ich hätte es ja auch nicht geglaubt, wenn ich nicht eigenhändig dein Kündigungsfax bei mir durchgejagt hätte.
Ja, das war, damit fing es ja an, dass man es nicht mailen konnte, sondern die haben auf Fax bestanden, ne?
Ja, oh, da geil. Stand ja ganz klar drauf, was du kündigst. Von daher.
Ja. Bin ich und dann hat der Provider, der ganz offensichtlich wahrscheinlich Webspace zukauft, hat es dann an die falsche Adresse weitergeleitet und daraufhin hat Vodafone mir einfach mal meinen Kabelanschluss gekündigt.
Großes ich bin ja froh, dass Marcel Davis das Ding nicht persönlich vorbeigebracht hat, ja.
Ja, auf Nachfrage wusste natürlich niemand von was und nee, die kennen wir nicht, kann nicht sein, aber es geht einfach nicht anders. Also das muss da in irgendein falsches Fax gelegt worden sein.
Tut uns leid, hier haben Sie eine UV-Box kostenlos.
Ja, damit kannst du deine Kündigung vorm Schicken noch desinfizieren, ist geil.
Ja, damit keine Viren per Fax übertragen werden.
Ja, wäre schlimm. Also, steile Hypothese.
Apropos Faxen machen, habt ihr mitbekommen, dass Anonymous endlich mal wieder auf den Plan gekommen ist?
Ja, so halbwegs, aber nicht im Detail gelesen. Wobei das ja schon große Faxendosen waren so.
Ja, also es geht um unseren Lieblingsverschwörer, in dem Fall Attila Hildmann und seine Telegram-Gruppe. Und der hat es halt wirklich geschafft, sich keine Freunde bei Anonymous, also vielleicht erklären wir mal kurz Anonymous, eine Vereinigung von weißen Hackern, würde ich jetzt mal ganz, ganz flach sagen. Ja,
eigentlich
White Hats. Schaffst du es in 2 Minuten, Marian, Anonymous definiert zu bekommen?
So, hast schon ganz gut so gesagt. Also ein Anonymous ist ein Zusammenschluss von Hackern, der sich quasi der guten Sache verschrieben haben. Wobei das natürlich auch immer Ansichts- und Definitionssache ist. Ich glaube, aus Sicht von Attila Hildmann
sind die nicht so weiß, nee. sondern reiten auf gehörnten Ochsen und auf jeden Fall hat er sich mit denen angelegt. Was haben die gemacht? Die haben sich dann in seiner Telegram-Gruppe verankert und haben es tatsächlich geschafft, 2, 3 ihrer Leute als Administrator bestätigt zu bekommen. Und was jetzt kommt, kann sich wahrscheinlich jeder selber zusammenreimen. Sehr lustig. Eines Nachts, das war Ende letzter Woche, ging dann der Gegenschlag los. Und die fingen an, erstmal jede Menge Daten zu sichern natürlich. Das ist immer sehr, sehr wichtig dabei, dass man auch gescheite Memes draus machen kann. Und dann haben sie eben angefangen, Leute zu löschen. Und die Gruppe hatte ursprünglich über 10.000 Follower, was eh schon Wahnsinn ist, 10.000 Leute, die sich so, aber egal. Ja, und um 2 Uhr nachts ging dann der Angriff los. Der Hauptadmin hatte wohl eine gute Nachtruhe, der ist erst ziemlich spät auf den Plan gekommen. Und das größte Leid für Anonymous war wohl der Tatsache geschuldet, dass man, glaube ich, bloß 20 User pro Minute löschen kann. Ja. Das heißt, bis irgendjemand aus der Hildmann-Truppe wieder online gekommen ist und ins System reinkam, waren bloß 2.500 von den anderen. Und zwar relativ unwiderruflich gelöscht. Also nicht so, dass man sie wieder reaktivieren kann. Und Anonymous hat dann auch geschrieben, ja, scheiß System. Wenn diese Restriktion nicht gewesen wäre, wären es deutlich mehr als 2.500 gewesen. Dann wäre überhaupt keiner in der Gruppe übrig geblieben. So haben es halt dann noch gut 8.000.
Ich fand den Namen der Aktion echt großartig.
Ich wollte es gerade sagen, das sollte man nicht außen vor lassen, wie denn der Projektname bei Anonymous intern für die ganze Geschichte war. Aber das will, dass ich
gerade. Ja, dann sagt's.
Ach so, ja, das war die Operation Alufolie.
Operation
Tinfoil. Ziemlich gut. Ziemlich gut.
Ich kann mir genau vorstellen, wie Attila da saß und gesagt hat: Oh Mann, ich hasse Hack.
Sehr schön, Belkan.
Der erste rhetorische 6-Punkte-Wurf geht an Belkan heute.
Und der erste Kandidat für den Sendungstitel.
Sehr schön. Ja, so kann es manchmal passieren, auch bei einem Heldmann, auch wenn er gar keinen Hack mag.
Was heißt auch gerade da?
Das war das beste Opfer, was sie sich suchen konnten.
Das sagt der Attila zum Xavier, du bist doof. Sagt der Xavier, nein, du.
Okay, das war eine Eins.
Der kam extrem flach rein, aber steht es mir nach.
Ja.
So flach wie dieser Planet.
So, mindestens so flach wie der Planet. Weitere lustige Geschichte, wenn wir gerade in dem Themenbereich schwimmen. Wir haben kürzlich über unsere neu gewonnenen Freunde von TikTok geredet, in Kombination mit K-Pop-Fans. Wobei das auch so ein medialer Begriff ist, den ich noch nicht so ganz einordnen kann. Ein K-Pop-Fans jetzt einfach, so wie Generation X, ein gewisser Schlag Mensch, der eben in der Zeit aufwächst, wo man K-Pop, also koreanischen Pop, hört. Oder sind das dedizierte Fans dieser Musikrichtung? Sei es drum. Die haben jetzt ihre dritte sehr, sehr coole Aktion gestartet. Das ging auch durch sehr viele Medien, weil nämlich wer involviert war? Der geschminkte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Habt ihr, glaube ich, alle mitbekommen. Da würde ich auch gern eure Einschätzung hören, was an der Theorie dran sein kann. Also hat ja jeder mitbekommen, Trump kam auf die Idee, in Tulsa, 100 Jahre nach dem größten ethnischen Massaker, seinen Wahlkampf wieder hochfahren zu wollen, was keine sonderlich gute Idee war. Hat es dann um einen Tag verschoben, dass er sich eben nicht genau mit dem Jubiläum, wobei Jubiläum in dem Zusammenhang auch so, weiß nicht so genau, überlappt. Und startete seine erste Rallye, wie die Amis dazu sagen, also seine erste Wahlkampfveranstaltung. So, jetzt ist es eine Halle, da passen 40.000 Leute rein. Die war dann erfreulich leer, als die Veranstaltung wirklich teilgenommen hat. So, jetzt gibt's natürlich da mehrere Theorien. Sehr, sehr schön wäre, wenn der Amerikaner beschlossen hätte, das ist nicht so unterstützenswert. Was auch wieder medial hochgespielt wird, und da eben meine Frage, die Theorie, dass der Event war ja kostenfrei. Um sich dafür anmelden zu müssen, musste man genau 4 Credentials angeben, soweit ich weiß, Name, Geburtsdatum, Handynummer und E-Mail-Adresse. So, können wir wahrscheinlich davon ausgehen.
Kurz einhaken. Diese Credentials wurden mit Sicherheit nicht auf Plausibilität geprüft, korrekt? Weil das wäre ja wieder ein harter Eingriff in den Datenschutz. Aber okay, sorry fürs Unterbrechen.
Sonst hätte vielleicht auffallen können, dass da viele Namen ähnlich waren. Auf jeden Fall besagt jetzt die Vermutung, dass eben diese, nennen wir es einfach mal, Gruppe jüngerer Aktivisten massenhaft von der Möglichkeit des sich online Anmeldens Gebrauch gemacht hat. Danke, das war das Wort. Ja, und einfach auch nie vorhatten aufzutauchen. Und deshalb waren es 40.000.
Wobei die wollten sich vielleicht echt nur einen Platz sichern, wenn sie Zeit gehabt hätten, wären sie vielleicht vorbeigekommen. Von daher kann ich ihnen nur positiv
sagen. Und wenn sie zufällig in Tulsa gewesen wären, die Postleitzahl war eins. Vielleicht okay. Nicht E-Mail, sondern Postleitzahl musstest du angeben. Nette Geschichte. Pink, die Sängerin, hat wohl, als sie die Wahlkampfveranstaltung im Fernsehen sah, einen sehr, sehr netten Tweet abgesetzt, in dem sie einfach meinte, so, ja, diese Halle war 5 Minuten nach Ticketverkaufbeginn ausverkauft, als ich da war.
Ja, sie heißt ja auch Pink und nicht Orange.
Ja. So, und jetzt habe ich hier eine halbe Stunde geredet und Hintergründe erklärt. Jetzt nochmal zum dritten Mal die Frage an euch. Für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass diese Aktion wirklich in großem Maße von, nennen wir sie, K-Pop-Fans initiiert? Ja, initiiert wurde sie, aber dass der nicht vorhandene Zuschauerstrom auf eben genau die Aktion zurückzuführen ist. Boah, war das schwer.
Boah, hast du hart abgeliefert, Carsten. Vielen Dank für die Darstellung dieses komplexen Themas. Ich glaube,
gar nicht komplex,
aber dieses, geil. Ja, super geil. Ja. Und manchmal brauchen halt auch die Amerikaner immer wieder einen Steigbügelhalter, ja, damit sie erkennen, da nicht hinzugehen. Aber sei es drum. Ich glaube, das ist einfach ein ganz tolles Beispiel, wie heutzutage Viralität über gewisse Plattformen immer noch sehr gut funktioniert. Es war eine Idee geboren, sie hat sich verteilt, sie wurde gelebt und ausgeführt. Und das Ergebnis sehen wir jetzt mit der nicht vollen Halle zu der Auftaktveranstaltung von Donalds Wahlkampfperiode. Und ja, einfach ein schönes Beispiel an Viralität, abseits der Mainstream-Medien. Ja.
Aber was ich mich frage, ist wirklich, wie groß war der Impact dieser Aktion? Wenn die nicht auf den Plan getreten wären, wäre die Halle dann wohl voll gewesen? Deshalb rede ich immer von eurer Einschätzung. Ich weiß, dass es glaskugelig ist, die Frage. Aber es würde mich einfach interessieren.
Da es ja die erste Veranstaltung war, kann man das jetzt schlecht oder schwer abschätzen, weil sonst hätte man Vergleiche schon mal gehabt zu anderen Veranstaltungen. Wenn man natürlich auf seine erste Wahlkampftour zurückblickt, ja klar, dann das im Verhältnis jetzt wäre die alle voll gewesen, aber
auf die Amtsvereidigung zum Beispiel, da hat ja auch der Bär getanzt, meine Herren.
Ja. Nein, also es ist ja in Amerika auch noch ein bisschen mehr los, ne, die ganzen Proteste und so weiter und so fort, und das macht natürlich alles was aus und führt auch mit Sicherheit dazu, dass weniger Trump-Follower da sind als noch vor einigen Wochen, aber ja, es ist schwer zu sagen. Das ist schwer einzuschätzen. Wirklich schwer einzuschätzen. Ja.
Obwohl man auch seine Hardliner irgendwie nicht unterschätzen sollte, ne?
Das wollte ich gerade sagen.
Nein, auf keinen Fall, aber das ist natürlich nicht keine Mehrheit in irgendeiner Form, ne? Das ist eher eine Minderheit.
Sie schwindet auf jeden Fall.
Ja, auch wenn da jetzt einige einflussreiche Persönlichkeiten dabei sind bei seinen Hardlinern, ist das trotzdem nicht die Masse der amerikanischen Bevölkerung.
Ja, das eben, haben wir schon mal gedacht.
Ja, eben, so wie mit dem Brexit. Egal.
Ja, also das ist das mit Trump, es ist genauso ähnlich wie damals auch mit Bush auch. Die sind nicht von der Mehrheit der Amerikaner gewählt worden. Ne? Die sind dadurch gewählt worden, dass das amerikanische Wahlsystem so ist, wie es ist, mit den Wahlmännern etc. Also das ist für uns Europäer...
Ja, den Wahlbezirken und den Stimmenauszählungen, da ist schon einiges, was man
für uns europäische Basisdemokraten ist das schwer nachzuvollziehen, das amerikanische Wahlsystem. Ich habe mich da vor Jahren mal ein bisschen eingelesen, aber das ist wirklich mega, mega, mega komplex. Also das kannst du auch nicht mal eben in einer halben Stunde irgendwie abhandeln.
Das steht ja jetzt auch hier gar nicht zur Debatte. Aber ich denke,
und das ist durch Briefwahl so leicht manipulierbar.
Ja. Ja, das ist kein Problem. Oklahoma als Staat gehört ja, glaube ich, schon eher zu den Kernstaaten der Trump-Wählerschaft. Und ich denke mal, die haben den Ort ja auch als Auftaktveranstaltung nicht ganz umsonst ausgewählt. Sonst hätten sie auch Phoenix oder weiß nicht, Miami nehmen können.
Swing State.
Es hat halt schon einen gewissen Hintergrund, glaube ich. Und das wird ihnen schon wehgetan haben, ne, dass es so in die Richtung ging. Und ich glaube, die Halle wäre zu drei Viertel mindestens voll gewesen, wenn das nicht so eingetreten wäre. Mal abgesehen von dem Pamphlet, was jeder Teilnehmer unterschreiben musste, damit er Abstand nimmt von irgendwelchen Regressgeschichten, falls er an Covid-19 erkranken sollte während der Veranstaltung.
Ja, aber der testet ja jetzt auch weniger, deswegen kann ja dann nicht passieren.
Ach so, er hat's doch gesagt. Warte, ich beiß kurz in mein Mikro.
Ja, ich kenne das, Entschuldigung, aber das in dem Zusammenhang.
Ich saß vor dem Fernseher und ich wollte zurückspulen, weil ich nicht glauben konnte, dass er das wirklich gesagt hat, weil man gewöhnt sich ja schon dran, dass das nicht alles wirklich Sinn macht, was da rauskommt. Aber nochmal, also jetzt vielleicht schon wieder ein kleiner Rant an der Stelle. Kein Wort über George Floyd in anderthalb Stunden Rede. Kein einziges Wort. Er chauffiert sich viertelstundenlang über die böse Presse, die Häme, die über ihn ausgeschüttet wird und was für ein starker Typ er ist. Dann in einem Nebensatz, genau, die Zahlen steigen ihm zu schnell, drum reduce the testing. Ich dachte, ne?
Ja, aber das war ja nur Sarkasmus, ne? Das war ja nur Sarkasmus. Hat er gar nicht ernst gemeint. Ja, ja. Hat er nie gesagt. Fake News.
Ja, ja. Willkommen im Satire Podcast Nummer 1, dem Gadgetfunk.
Genauso wie das ja auch ironisch gemeint war, als er gesagt hat, die Leute sollen bestimmte Substanzen trinken, um den
Das ist der totale Ironiker, der Typ, gell? Wahnsinn, ein total lustiger Typ.
Ist ein Comedian an ihm vorbei
gegangen. Super Schauplatz für Ironie ist auf jeden Fall auch der politische Thron.
Ja, ja, und Fox News überträgt live. Oder ist es Aon? Ich glaube, er mag ja jetzt den anderen Sender lieber als Fox.
Wie?
Weil die noch linientreuer sind. Ja, ja, Fox hat irgendwie mal 2-3 Mal nicht ganz genau das gesagt, was er hören wollte. Und da gibt's America Online, glaube ich, heißt es. Ist, glaube ich, das viertgrößte Nachrichtennetzwerk. Ja. Und die sind ziemlich rechts und ziemlich gläubig. Und die sind auf dem Weg, jetzt der neue gute Freund zu werden.
Ja.
Also schaut nicht Fox, schaut nicht
Aon. Unter Gottes Gnaden, ja.
Sir, yes, sir.
No, sir. Oh. An der Stelle noch ein Tipp-Podcast und auch Social Media. Es gibt eine Gruppe, ich bin mir sogar ziemlich sicher, ich habe es auch erst heute
bei entdeckt, Telegram. Und bin
noch nicht ganz so tief drin. Bei Telegram, nee. Das sind Amerikaner und auch durchaus Bekannte, nur für mich jetzt nicht zwingend, nennen sich im Zusammenschluss Project Lincoln, also das Lincoln-Projekt und nicht nach Lincoln Park, wie es unsere jungen Zuhörer wahrscheinlich meinen, sondern nach dem leider schon verstorbenen Präsidenten und Gründungsvater der Vereinigten Staaten, Abraham Lincoln. Also Lincoln-Projekt, mal nachgoogeln, @ProjectLincoln bei Twitter. Und das ist ein Zusammenschluss von mehreren Amerikanern, die eben auch sagen, eigentlich sind wir Republikaner, aber alles ist besser als das. Also stellen super, super gut gemachte Videos zusammen. Ich habe heute in Teamchat auch mal eins reingestellt als Beispiel. Auf jeden Fall ein Hör- und Gucktipp. Project Lincoln, das Lincoln-Projekt. So, entschuldige, jetzt wieder zurück.
Wohin?
Zum Thema.
Na, welches?
Ja, K-Pop-Fans
sind cool.
Ja, K-Pop, ja. K-Pop, never heard about her.
Carsten, hast du nicht gesagt, du hast dir mal so ein paar K-Pop-Musik Bands da oder eine Musik?
Na, es K-Pop? Gibt wohl eine. Ich wollte, ja, danke. Heute Wunder aufreißen, Salz drauf. Vielleicht auch ein schöner Sendungstitel: Wunder auf und Salz drauf. Es gibt wohl eine super bekannte, die aus 3 Buchstaben besteht, die ich jetzt natürlich nicht zusammenbringe. Und darum wollte ich darüber jetzt nicht reden, weil ich nicht so ungebildet oder unvorbereitet wirken wollte. Aber danke, Marian, passt schon, alles gut. da habe ich mal 2-3 Lieder reingehört. Also es ist, man merkt, dass da eine Industrie dahinter steht. Die Videos sind fast schon cineastisch produziert. Die Musik hat mich jetzt beim ersten Mal durchhören nicht abgehört. Wahrscheinlich muss ich noch 2-3 Mal reinhören.
Ist ein bisschen asiatisch, ne?
Ja, ich glaube, wobei ist meine kleine Tochter kommt ja auch immer wieder vorbei mit K-Pop, aber wahrscheinlich dann ein bisschen weniger mainstreamig. Und da, also es hört sich merkwürdig an, dieses Koreanisch, und das ist natürlich eine andere Tonführung, aber es ist eigentlich so ganz nett zu hören, also vieles davon.
So meinst du, am dritten Yegi-Shot kannst du drauf abgehen, ja?
Ja.
Oh. mal stumpf runtergebrochen. Ja, sie ist halt asiatisch. Ja? Wenn du dir so diverse Abarten von irgendwelchen Manga, möchte ich sagen, Musikstücken aus den Mangas anhörst, da geht's ja schon so ein bisschen in die Richtung. Und K-Pop ist, glaube ich, einfach nochmal die richtige Verkommerzialisierung in dem Bereich, die ja ein bisschen internationaler daherkommen, ist ungewohnt für europäische Ohren, ja, extrem ungewohnt. Irgendwie zwei Videos, als ich nach TikTok-Geschichten gesucht habe, mal kurz reinguckt, und in meinem Alter schon schwierig anzunehmen, sage ich mal, so als Musikrichtung, als solide Musikrichtung. Aber muss jeder für sich selbst sehen und hören vor allem und die Entscheidung treffen. Aber ich glaube, das ist auch immer so ein altes Ding. Ja.
Ja, was jeder kennt, ist bestimmt Psy mit Gangnam Style. So, hört man ja. Da was? Ich höre mir gerade die Top Most Wanted K-Pop Songs bei YouTube an.
Da müssen wir aufpassen, dass wir bei Spotify nicht wegen GEMA-Verletzung gebannt werden. Ne?
Also immer nur 10 Sekunden anspielen pro Titel, bitte.
Ja, das sind immer bloß kleine Trailer. EXO. Ihr hört gerade EXO mit Love Shot. Und das sind halt echt Boybands, gell?
Ja, aber du weißt ja auch nicht, ob das nicht vielleicht Mädels sind, die angezogen sind wie Jungs.
Na, das sind Jungs, es sind erstaunlich viele Jungs.
Ich meine, ich hatte da mal bei Arte irgend so ein, vor 2-3 Jahren mal irgend so eine Doku über so asiatische Popbands. Und da waren definitiv irgendwie 2-3 Mädels mit in der Band, die aber genauso angezogen waren wie die Jungs.
Ja.
Das war irgendwie auch so.
Dafür ziehen sich die Jungs an die Mädels, da die Grenzen verschwimmen da.
Ja, ja, das war nämlich auch irgendwie BTS, so ein Ding dabei, okay. Dass die irgendwie alle gleich angezogen waren und bla bla bla, aber das auch nur wieder für die Bühne und so und ne, auch alle
geschminkt. Unglaublich hart choreografiert, durchtrainiert, also das ist schon eine krasse Industrie, die dahinter steht. Ja.
Die wir wahrscheinlich nie verstehen werden.
Ganz richtig.
Ja.
Nee, brauchen wir auch nicht.
Nö, wahrnehmen oder nicht wahrnehmen, kann jeder mit seiner eigenen Blase definieren.
Ja, es gibt auch zurzeit sehr, sehr viele Selbstmorde, glaube ich, eben in dieser Branche, weil ich glaube, die werden schon von klein auf, also so ähnlich halt wie chinesische Turnerinnen, von klein auf getrimmt und teilweise sogar schon frühzeitig operiert und optimiert für den Job. Also der Druck scheint da extrem hart zu sein. Ging auch groß durch die Medien eine Zeit lang, Selbstmorde.
Wo du gerade sagst, da wohl operiert, da fällt mir wieder dieser chinesische Mann an, der seine Frau verklagt hat, nachdem das Kind geboren war, weil das Kind nicht so hübsch war und die Frau ihm nicht gesagt hat vor der Hochzeit, dass sie sich schönheitsoperieren hat lassen.
habe ich auch gehört.
Der hat wahrscheinlich die Verhandlung gewonnen, ne?
Ich habe keine Ahnung, aber das ist halt, ja, Asien.
Wenn es dann noch ein Mädchen war, ne, ganz schwierig.
Mhm.
Ah, ja, okay.
Komische Welt für uns.
Komische Welt. Jedenfalls. Aber komische Welt ist ein ganz treffendes Stichwort, um einfach mal das K-Pop-Thema zu verlassen und wir uns anderen abstrusen Entscheidungen ein bisschen nähern. Ihr kennt ja alle die Plattform Twitch für Gaming-Streams und auch IRL-Streams, wie es so schön heißt, wenn die Leute einfach nur, wie wir vom Podcast, das Ganze aber vor der Kamera machen, das Ganze Livestream und da bei dem einen oder anderen ein paar Tausend, 10.000, 100.000 Leute mehr zugucken. Ja, Twitch ist euch allen ein Begriff. Konsumiert ihr eigentlich Twitch?
Möchtest du gerade unseren Twitch-Stream ankündigen, Heiko?
Das kommt später noch. Nein, eigentlich wollte ich mit euch ja zu Mixer gehen, was das Pendant von Microsoft war. Aber die Möglichkeit ist uns leider genommen worden, denn jetzt kam die News raus.
Die hören auf, ne?
Die hören auf. Microsoft stellt den Betrieb von Mixer ein. Also Mixer war quasi das Pendant zu Twitch für Arme. Nicht für Arme, nein, aber sie wollten das groß aufziehen, haben gesehen, wie erfolgreich Amazon und Twitch mit Twitch sind und haben letztes Jahr noch, also ich glaube, die drei größten Streamer auf Twitch rübergeholt für Unsummen. Ja. Man redet so zwischen 30 bis runter auf 10 Millionen pro Streamer, um den von Twitch rauszukaufen und dass sie auf Mixer streamen. Das haben die dann auch gemacht. Ja. Ninja ist da, glaube ich, der Name, der ganz am meisten in den Medien war. Leider ist der Plan nicht ganz aufgegangen. Die großen Namen haben wohl nicht genug User von Twitch auf Mixer ziehen können, so dass Microsoft das Projekt jetzt einstellt und eine Kooperation mit Facebook Gaming eingehen möchte oder eingehen wird. Und hat den.
Ja, genau. Facebook Gaming, das war eigentlich das Interessanteste an der ganzen Geschichte. Dass sie allen Streamern empfehlen, ja, hier geht mal rüber zu Facebook Gaming. Ne?
Genau. Da schüttelt's mich, ja. Da schüttelt's mich bei der Idee. Und natürlich ist Ninja und Co. auch angeboten worden, mit rüber zu gehen. Was dann erstmal verneint wurde und die Jungs haben gesagt, naja, sie machen sich nochmal Gedanken, was sie weiterhin machen, aber man munkelt natürlich, dass sie zurückgehen werden zu Twitch, natürlich weiß keiner, was Twitch zwischendurch nochmal auf den Tisch gelegt hat, um sie zurückzukaufen. Da wird mit Sicherheit ein bisschen Geld fließen. Aber Facebook Gaming war von vornherein keine Option für die führenden Streamer dieser
Welt. Ja, wobei ich da jetzt schon wieder gehört habe, dass Twitch das wahrscheinlich nicht tun wird, irgendwelches Geld für die Jungs auf den Tisch zu legen, sondern so nach dem Motto, ja, also wenn die zurückkommen, dann überlegen wir uns, ob ihr irgendwelche exklusiven Verträge von uns kriegen möchtet. Das könnten wir uns schon noch vorstellen.
Was eine andere Art von Geldfluss ist. Ja,
aber
wie das Ganze provisioniert wird. Nein, die werden keine 30 Millionen auf den Tisch kriegen. Das wird Twitch mit Sicherheit nicht machen. Aber da wird schon der entsprechende Vertrag mit bei sein, mit der entsprechenden Monetarisierung der Werbezeiten und Einspielungen, die es da ja immer gibt.
Weil Twitch, sind wir mal ganz ehrlich, Twitch schreibt sich doch jetzt so ein bisschen auch die Hände, auch wenn Facebook Gaming die Plattform durchaus so aufbaut, dass man bald auch per Klick dann direkt das Spiel starten kann und solche Geschichten. Ne?
Ja, aber demografisch ist es ja eine Totgeburt. Ja? Welche von der Zielgruppe, die von Twitch angesprochen wird oder von den Streamingdiensten, das sind ja nicht die User oder das ist ja nicht die Altersschicht, die Facebook nutzt, für die ist Facebook ja ein alter Schiss. Ja, also somit ist das Thema Facebook Gaming mit zeitgemäßen Streamern halt so irgendwie ein bisschen schräg.
Also wann hat das eigentlich angefangen, als die
Das war es vor 10 Jahren, Carsten.
Nein. Also das Facebook Gaming ist oder soll, das ist ja noch gar nicht so wirklich aktiv, also es soll einerseits so eine Art Streaming-Plattform wie Twitch und so weiter auch sein, dass du Games streamst, aber halt auch die Einbindung von direkten Live-Spielen quasi, also à la Stadia zum Beispiel sein. Also dass du wirklich dein Game, das du selber spielst, quasi aus dem Server streamst, ne? Ja, wie soll ich das jetzt besser erklären, dass man das...
Du brauchst keine performante Hardware mehr auf deinem Schreibtisch, sondern richtig. Du nutzt die Rechenpower im Rechenzentrum und kriegst dann quasi alles über Stream auf deinen Monitor geschoben. Wenn du eine gute Leitung hast...
Das ist der Ping wichtiger denn je.
Richtig, genau. Ey, Carsten, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich, ja. Ja, genau, Stadia ist ein sehr gutes Vergleichsbeispiel dazu. Du brauchst kein, musst dich die ganze Zeit deine Grafikkarte auf höchstem Level halten, um das neue Call of Duty zu spielen, was auch immer, sondern
das übernimmt alles dein Provider. Festplatte belegen
genau. Das ist ein Facebook Gaming sollte so ein All-in-Wonder sein, um die Integration zwischen Remote Gaming oder Remote Hosting von dem Game-Prozess und Einbindungen in Social Media, Livestreaming, so ein All-in-Wonder-Ding sein. Was?
Und wie konnte das sein, dass sowas Bahnbrechendes an mir komplett vorbeigegangen ist?
Wahrscheinlich.
Ich muss an meiner Blase arbeiten. Und zwar an meiner sozialen Blase.
Du spielst, Carsten. Du wirst wahrscheinlich nicht wirklich spielen. Weil was interessiert es einen, was da so für komische Plattformen zum Spielespielen auf dem Markt auftauchen, wenn man sich quasi überhaupt nicht dafür interessiert, irgendein neues Game spielen zu wollen? Das ist das Ding.
Ja. So, hat sich Stadia eigentlich an der Stelle durchgesetzt? Weiß das einer?
Nein, also das ist auch so ein Rumgehadere und versuchen mit neuen Features irgendwie zu punkten. Also das Ding ist halt folgendes, die Konsole ist eigentlich zu günstig, um dass es, also eine normale Spielekonsole à la PlayStation, und die PlayStation 5 kommt übrigens auch, ne? Wir sind ja so ein Gadgetfunk, das ist auch noch passiert die letzten Tage, neue PlayStation 5. Sowas ist einfach zu günstig, um tatsächlich rechtfertigen zu können, dass ich mit meinem Chromebook irgendwelche Top-Games zocken kann über irgendwelche Server. Also die Zielgruppe ist einfach zu klein. Weißt du, das ist das Ding. Und wer dann doch eher ernsthaft Bock hat, Games zu spielen, der überlegt sich dann noch, nee, dann hole ich mir doch einen dicken, fetten PC und mach das wirklich. Oder Spielekonsole reicht mir da, um am Fernseher auf dem Sofa zu zocken. Und ich habe ein besseres Angebot.
Hängt ja auch kein Abo, also wenn du es selbst hostest und selbst deine Hardware zu Hause stehen hast, bist du auch auf kein Abo-Modell angewiesen. Und ich glaube, Stadia ist ja auch so ein Abo-Modell-Thema,
ja,
was genau. Gemietete Spiel und Hardware angeht. Okay, aber wir schweifen ab. Und um auf Carstens Frage zurückzukommen mit Farmville, das war vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren. Und wird in Zukunft wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr funktionieren können. Denn ich glaube, Farmville war auch Flash-basiertes Spiel, richtig?
Die Ursprungsversionen, ja. Heutzutage setzen die natürlich auch auf modernere Technologien.
Ja.
Farmville ist tatsächlich immer noch ein sehr populäres Game. Aber eher getrieben durch Tablet-Smartphone-Geschichten heute. Ne? Also
ja. Standalone und nicht mehr hinter der
Facebook-Fassade.
Genau.
Richtig.
Ja, aber wo wollte ich drauf hinaus? Genau, dass Steve Jobs, Gott hab ihn selig, den Tag feiern würde, an dem die Meldung rauskam.
Gut, dass du das in dem Zusammenhang erwähnst.
Ja, tatsächlich. Das ja, es war ja so.
Auf dem Schirm. Du hast
absolut recht.
Das war
gute,
einer der ersten, Steve. Der das damals bei einer Keynote sagte. Aber übrigens, wir machen nichts mit Flash, weil das ist scheiße für den Akku und für die Performance.
Und generell und für die Sicherheit. Und hast nicht gesehen. Ja, und das war das Thema Flash Player. Er wird sich selbst erledigen, denn weiß nicht, ob das dann so ein Hidden Patch ist, aber die installierte Basis der FreshPlayer, die noch da draußen ist, wird per Remote einfach den Befehl kriegen, sich irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten selbst zu zerstören, beziehungsweise aus der Funktion zu setzen.
Also ich hatte jetzt eine ganz, ganz top aktuelle Ankündigung von Adobe gelesen, dass sie es wohl so machen werden, dass sie über den Auto-Updater einen Deinstallationshinweis senden werden. Also das heißt, du wirst ein Fensterchen kriegen vom Flash-Auto-Updater, vom Adobe Auto-Updater, und der wird dich dazu auffordern, auf Deinstallieren zu klicken.
Ah, okay. Dann ist es schon einen Schritt weiter. Das erste, was ich gehört hatte, war das.
Ist auch recht aktuell. Also es war irgendwie gerade mal jetzt 1-2 Stunden vor der Aufnahme hatte ich das ganz fresh als Statement irgendwo gelesen.
Somit können wir dann die Akte Flash Player und was alles dran hängt, in geraumer Zeit dann auch einfach an den Nagel hängen und schließen.
Ja, schade natürlich für den ein oder anderen Retro-Flash. Der sollte gucken, dass er sich noch irgendwelche Flash-Sicherheitskopien irgendwo an die Seite auf seine Festplatte kopiert für seine Windows 98-Installation, um noch irgendwelche alten Flash-Gamechen und Flash-Animationen abspielen zu können. Viel Spaß dabei. Eine neue Ära im Retro-Computing, Flash.
Ruhe in Frieden. Ja, wo wir bei Steve sind. Ja, gestern gab's ja wieder die lustige WWDC-Show an der Stelle. Und ob Steve sich vielleicht auch im Grab rumgedreht hat, dass das Ding einfach ohne Publikum stattgefunden hat?
Nein, glaube ich nicht. Sind
auch die K-Popper schuld?
Oder Microsoft?
Nein, Apple schreibt sich halt ein extrem hohes Verantwortungsbewusstsein auf die Fahnen und im Sinne von Corona und Spreading etc. Haben sie das ja recht früh bekannt gegeben, dass das Ganze dies Jahr rein online und virtuell
ist ja okay und mehr als nachvollziehbar und mehr als begrüßenswert, dass da keine vermeintlichen Ausnahmen gemacht werden, nur weil es Apple ist, Hat jemand von euch denn das Ding live gesehen? Hat sich das jemand von euch ganz reingezogen?
Ja, würde ich sagen.
Ja,
let's jump in.
Rein in den Aal.
Ja, dann gestern war es soweit. Ne? Übrigens, direkt da zum Einstieg, wir sind voll die geilen Typen, ne? Könnt ihr euch erinnern?
Große Erkenntnis.
Wenn es das noch nicht mitbekommen hat. Also dem ist echt nicht zu helfen.
Wir haben über den über den Autoschlüssel gesprochen, den virtualisierten Autoschlüssel, und haben uns da schon relativ konkret eigentlich drüber ausgelassen, zwecks Berechtigungen verteilen und so weiter und so fort, wo wir zwar so ein kleines Fragezeichen dran gehängt haben, aber wir hatten uns da ja schon echt sehr konkret drüber ausgelassen. Und gestern wurde fast alles, was wir besprochen haben, 1:1 so bestätigt. Was für mich die Überraschung war, daran ist, dass der neue 5er BMW, der in 2 bis 4 Wochen ist ja auf dem Markt käuflich zu erwerben, ist das erste Fahrzeug, das das integriert hat, das Ding. Vom Start an.
Wenn nicht BMW, wer dann? Ich meine, BMW war bei der ganzen Integration ja seit Jahren wegweisend und sehr nah dran. Von daher überrascht mich das jetzt gar nicht so, dass der neue 5er das mitbringt. Wahrscheinlich gegen kleinen Obolus.
Das Timing überrascht mich. Doch, das Timing überrascht mich schon ein bisschen, weil ich jetzt nicht direkt jetzt sofort und für diese 5er-Generation erwartet, ehrlich gesagt.
Du weißt ja nicht, wie lange die schon testen. Und die Automobilindustrie ist ja bekannt dafür, dass sie jetzt, was solche Themen angeht, nicht immer die schnellsten und innovativsten sind. Und wenn BMW das live bringt, dann werden die schon ein paar Tage dran rumgespielt haben, ne? Oder dran rumgedoktert haben. Sehr cool.
Definitiv. Und das ist halt auch das Ding, Apple bringt dieses Feature nicht erst mit dem nächsten Betriebssystem-Update, irgendwann dann im Herbst, wenn es dann soweit ist und das iOS 14, das neue Betriebssystem für die iPhones zur Verfügung steht. Nein, sondern dieses Feature wird als Update nachgeliefert für die aktuelle Betriebssystem-Generation, für die unterstützten iPhones. Und so jemand wie meine Wenigkeit, der sich ein iPhone SE gekauft hat, der wird sich keinen neuen 5er BMW kaufen, weil der kann es mit dem SE nicht nutzen, weil es ist mindestens ein iPhone 11 Voraussetzung, weil nur die bringen den entsprechenden Chip mit, der dafür benötigt wird. Corona-App lässt grüßen.
Ich überlege auch gerade, wäre doch eine coole Idee, das zu bundeln.
Du SE mit dem neuen 5er. iPhone 11 und kriegst einen 5er BMW dazu.
Ja, so oder andersrum.
Das wäre halt vielleicht ein teures iPhone oder ein günstiger 5er dann. Ja, kannst du dir aussuchen.
Ich hätte gerne ein iPhone 11, bitte. 256 oder 512 GB? Ja, 256. Okay, das macht dann 97.000 Euro, bitte.
Nein, du hast die falsche Frage gestellt. Das ist nicht die Frage nach dem Speicherplatz, sondern nach dem PS, die dir dann gestellt wird, wenn du ein neues
hast. 3 Liter oder 4 Liter? Ja, sehr cool. Ja, aber das ist doch mal schön, dass wir dich ganz daneben gelegen haben mit unserer Glaskugelpoliererei und Themenaufarbeitung in der Richtung. Ja, sehr geil.
Oder wie wir immer so schön sagen, you heard it first at Gadgetfunk.
Keiner kann es so schön sagen wie der Carsten.
Heiko, hau mal die Drumroll von deinem Soundboard rein.
Was war denn die Drumroll? Das war die falsche. Schneide ich raus. Kein Problem. Ich schneide die Drumroll dann rein. Falscher Knopf.
Und wieso ist zu spät.
So rum. Kriegen wir hin. Schneide ich rum. Ja, das war die falsche Drumroll an der Stelle. Genau. Okay, was hat's außer der Car-Key-Geschichte, was kam denn noch so an Neuerungen auf uns zu? Oder was kommt auf uns zu?
Also es kommt eine ganze Menge auf uns zu. Fangen wir einfach mal an, wenn wir schon mal bei iOS sind, mit dem Car-Key und so weiter, bleiben wir einfach mal bei iOS. iOS bekommt mehr Features, die wir von Android schon kennen. Oder wie manche böse Zunge auch sagt, iOS bekommt Features von Android aus 2010. Widgets kommen.
Ja, die sind aber auch, das sagen die jedes Mal, diese Androiden, gell? Die sind richtig boshaft.
Ne? Aber andersrum, es ist halt, ne, diese Widgets sind halt aus den Jailbreakern eigentlich ein bekanntes Ding. Per Jailbreak hat man schon länger Widgets auf sein iPhone bringen können. Widgets kommen auf das iPhone, auf den Homescreen, also nicht irgendwie als Dropdown in der Mitteilungszentrale, wie man es jetzt ja aktuell schon kennt, sondern nein, wirklich als verschiebbare, größere, kleinere Widgets, die du dir direkt für Wetter, Nachrichten, Kalender auf deinen Homescreen legen kannst. Und natürlich wäre es nicht Apple, wenn sie diese Funktion dann auch gleich noch weitergedacht hätten und du kannst so Widgets dann übereinander legen und und sie zeigen sich dann nach Relevanz ein an. Das heißt also, wenn du Wetter und Kalender und was weiß ich übereinander legst als Widget, dann zeigt dir halt das iPhone das Kalender-Widget an, wenn ein Termin ansteht oder das Wetter-Widget halt morgens nach dem Aufstehen. Also so, dass das auch so ein bisschen selbstorganisierend das Ganze funktioniert. Außerdem kommen mehr Sachen als Overlay. Also zum Beispiel, wenn du jetzt einen Anruf kriegst, dann geht ja der komplette Bildschirm weg und du hast nur noch den Anrufscreen. Sowas wird zukünftig einfach nur noch als Overlay eingeblendet. Und du kannst dann quasi nebenbei im Web weiterlesen und da kommt ein Anruf-Overlay, was mache ich damit, kannst du dir dann aussuchen. Genauso kommen App-Bibliotheken. Ne? So, wer sein iPhone schon seit Jahren nutzt und über die Generationen immer wieder nur Backup und aufs neue iPhone gespielt hat, der hat mittlerweile dann schon so 10-seitige Homescreens mit irgendwelchen uralt Apps, die er nie deinstalliert hat und wahrscheinlich auch schon seit Jahr und Tag kaum noch benutzt hat.
Oder woher kennst du mein Telefon?
Da kommen App-Bibliotheken. Das heißt also, iOS wird sich selbst organisieren und wird die verschiedenen Apps selbst kategorisieren und dir dann kategorisiert anzeigen, so dass man da halt auch eine bessere Übersicht über die installierten Apps bekommt.
Das heißt jetzt Sekunde. Ich meine, ist ja momentan schon so, wenn ich eine App in den Ordner packen möchte, dann kriege ich ja jetzt dann schon mal so eine Vorkategorisierung angezeigt.
Genau. Also, aber das musst du halt selber machen.
Ist das eben in groß jetzt, oder?
Genau. Und du musst es ja selber machen. Okay. Du musst ja selber die App nehmen und in den Ordner schieben. Und das musst du nicht mehr selber tun. Also diese App-Bibliotheken legen sich vollständig selbst und vollautomatisch an. Ohne dein
Zeichen. Aber jetzt mal ehrlich, vielleicht, da ist doch Chaos vorprogrammiert, oder?
Nein.
Wieso? Ich habe jetzt hier so 3, 4, 5 Leute, deren Namen ich nicht nennen werde, im Hinterkopf, die komplett amok laufen, weil sie keine App mehr finden, wenn die automatisch kategorisieren.
Nein, also diese App-Bibliothek ist ja ein Zusatzfeature. Das heißt also, du hast nach wie vor deine App-Seiten, ne? Kannst aber genauso gut auch die App-Bibliothek aufrufen. Also das ist einfach nur ein zusätzliches Feature, was hier eine andere Art der Organisation deiner Apps darstellt.
Das ist ein Darstellungsfeature, nichts anderes am Ende
des Tages,
oder?
Genau, ein Darstellungsfeature. Genau. Aus Android kennt man sowas mit den Bibliotheken auch schon. Wenn man den alten Sony Launcher, den alten Sony Homescreen, Sony ist ja da auf den Stock Android Homescreen zurückgegangen seit einigen Generationen, aber der ursprüngliche alte Sony Homescreen, der hatte so ein Feature auch. Da konntest du über einen Tipp deine Apps kategorisiert darstellen lassen. Ist ein Feature, was einige damals geliebt haben, aber dann, wie gesagt, verschwunden ist, als Sony gesagt hat, nee, wir gehen mehr auf Richtung Stock, um schneller Updates liefern zu können.
Entschuldigung, du hast gesagt, Delkan, guckst du gerade deine Apps an? Ich habe nur die Denkmöglichkeit über deinem Kopf gesehen. Sehr schön.
Ob man hier irgendwas kategorisieren
das, müsste. Das große Fragezeichen über Delkans Kopf war einfach da. Ja, vielleicht abschließend zu dieser App-Library-Geschichte. Ich glaube, du kannst ja auch auswählen, die Sortierung der Apps nach häufig genutzt und alphabetisch und was auch immer. Und ich glaube, nach häufig genutzt könnte es schon eine Hilfe sein.
Hast du ja jetzt auch schon teilweise die Möglichkeit, über die Siri-Suche dir sowas anzeigen zu lassen, aber es ist nicht bequem, weil es zeigt dir nur ein paar Apps an und so weiter. Also das wird durchaus.
Also vom Prinzip für häufig genutzt musst du doch eigentlich bloß den unteren Bildschirmrand anfassen, kurz hochziehen und dann einfach durchlaufen lassen. Da sind dann schon die 20 meistgenutzten Apps.
Ja, wahrscheinlich.
Automatisch.
Lassen wir jetzt mal so dahingestellt.
Wir lassen uns überraschen, was da kommt. Ja, aber netter Lifehack zu dem Thema. Es sei denn, meine Tochter hat das Telefon zwischendurch in den Fingern, da muss ich erstmal 100 Spiele zu machen.
Okay. Sind ja auch so notorische Task-Beenderer.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja das Schöne an iOS grundsätzlich, dass du tatsächlich ja solche Geschichten nicht beenden musst, weil sie ja automatisch beendet werden. Das ist ja eins der großen Vorteile schon immer von iOS gegenüber anderen.
Ja, aber wenn du beim Task suchen, switchen, also wenn du beim Task switchen deine eigenen Apps, die du öffnen willst, nicht mehr findest zwischen, keine Ahnung, Angry Bird 3000 und hast nicht gesehen, dann wird es mal Zeit, ein paar von den Dingen zuzumachen. Aber das ist eine ganz andere Story.
Das verhagelt dir dann natürlich auch die häufig oder zuletzt genutzte Kategorisierungsmöglichkeit.
Ja, und der Workaround dafür
wenn dann da Angry Birds 1 bis 17 drin steht.
Ja, da guckt jemand drauf und sagt, haha. Ja, okay, lass mir das. Wie, du spielst so Angry Bird?
Ja, machen wir nicht. Da gibt's mit Sicherheit dann auch noch Unterkategorisierungsmöglichkeiten, dass du Spiele automatisch ausblenden lassen kannst oder so. Ich habe es ja on hand noch nicht gesehen, also dementsprechend.
Wir lassen uns überraschen.
Gespannt sein. Genau.
Genau.
Ein ziemlich cooles Feature zukünftig ist, sind sogenannte App-Clips, und eine der wirklich coolen Use-Cases haben sie direkt angesprochen. Wenn du in einer Großstadt bist, da stehen ja mittlerweile überall diese 1000 E-Scooter rum. Und für jeden E-Scooter-Anbieter brauchst du eine andere App. Und dafür hat sich Apple was ganz Cooles überlegt, nämlich quasi eine Mini-App aufs Telefon zu streamen, ohne die zu installieren. Also stell dir vor, du scannst den QR-Code von dem E-Scooter ein und es öffnet sich eine gestreamte Mini-App auf deinem Phone, womit du direkt quasi von dem Scooter-Anbieter diese Mini-App den Scooter direkt mieten kannst und losfahren kannst, ohne erst eine App zu installieren, ohne erst eine Anmeldeprozedur zu machen, weil das funktioniert dann natürlich auch mit Apple Pay sofort und so weiter. Das ist ein ziemlich cooles Feature, was eine Menge Anwendungsszenarios bekommen
jetzt
könnte.
Jetzt verstehe ich das.
Gestreamten App-Clips. Das hört sich sehr lässig
an. Das ist cool.
Ja, Voraussetzung ist natürlich da eine Internetverbindung, aber das ist mittlerweile, glaube ich, sowieso bei all dem, was man da so hat, eine Anwendungsvoraussetzung. Ne?
Standard mittlerweile.
Manchmal unschön, deswegen mag ich nach wie vor Anwendungen, die auch Möglichkeiten bieten, gewisse Offline-Nutzungen zu ermöglichen. Aber ja, die Welt dreht sich halt weiter. Ne? Wie komme ich von da jetzt zu chinesischer Übersetzung?
Tja. Mach doch portugiesische Übersetzung, geht auch.
Klingt ähnlicher wie Deutsch, ne?
Ja.
Tatsächlich wird Portugiesisch Sächsisch. Auch einer der Sprachen sein, die zum Start in der neuen Übersetzungs-App von Apple enthalten sein wird. Siehste, Carsten? Guck mal. Tatsächlich möchte Apple Google Konkurrenz machen und bringt eine Übersetzungs-App, die 1:1 der Funktionsweise der Google-Übersetzungs-App eigentlich entspricht. Das heißt also, du kannst mit Kamera Text übersetzen, du kannst Screenshots direkt übersetzen.
Ist übrigens ein Feature, was viele nicht kennen, glaube ich.
Text mit
ich bin auch durch Zufall.
Bild direkt
ja,
so?
Also Kamera, genau. Verkehrsschilder.
Ja. Ich nutze das ständig, wenn ich mit meinen Kollegen aus Taipei irgendwas auf ihren Rechnern, und dann haben die da irgendwas in Chinesisch und dann halte ich einfach mein Smartphone vom Bildschirm.
Das mache ich auch.
Weil das ist sonst ja unmöglich. Also
ich habe das geht auch über Google Lens, ne? Das ist ein geiles Feature.
Ja, das funktioniert übrigens bei Google mittlerweile auch schon richtig, richtig gut. Ich bin mal gespannt, wie gut Apple das integriert hat. Wobei die natürlich Möglichkeiten mit ihrem AR-Kit und so weiter haben, das in ihrem Ökosystem zu verwurzeln. Und natürlich wäre es nicht Apple, wenn es nur eine einfache neue Übersetzungs-App wäre. Nein, dieses Übersetzungsfeature kommt natürlich genauso in den Safari-Browser mit rein, kommt mit in die Mail-App, kommt also quasi mit auf das komplette Ökosystem.
Alternativen Apps werden das quasi unterstützen.
Richtig, und du kannst von überall aus alles übersetzen, sozusagen. Ne? Inklusive auch fotografierten oder eingescannten Dokumenten, wo keine Texterkennung erstmal so drin ist oder so. Auch das soll alles funktionieren vom Start ab.
Was machen die ganzen OCR-Hersteller dann? Die beißen sich in Finger.
Die sind doch sowieso schon so gut wie tot. Mm.
Also, pass mal auf Kurzarbeit.
Das lassen sie erstmal, die auch, genau, die machen alle Corona-Urlaub. Naja, lassen sie einfach mal gucken, wie gut und performant die KI dahinter sein wird, weil wenn Google Translate ist ja, die haben viel nachgebessert, aber ist immer noch nicht wirklich knorke.
Ja, also ist es tatsächlich auch so, also auch ich nutze für ernsthaftere Übersetzungsjobs lieber DeepL zum Beispiel.
Das ist super.
Ja, als so ein Google Translate, weil halt auch gewisse sinnhafte Übersetzungen, Grammatik und so weiter korrekt mit integriert wird.
Korrekter, ja, auf jeden Fall. Ja. Viel korrekter.
Korrekter,
ja.
Genau.
Also ja. Machen wir uns nichts vor, das ist ja auch so ein bisschen mein Asset. Du brauchst immer noch einen Native Speaker, der drüber schaut, weil es gibt so viele Möglichkeiten, sich da bei der Übersetzung zu verlaufen. Da ist DeepL weit vor Google Translate, ja. Und das schauen wir einfach mal, wo sich dann Apple mit dem Service einordnen wird.
Wobei Apple da natürlich schon im Hintergrund einiges an Kompetenz hat, von dem man gar nicht so direkt weiß. Das hat nämlich mit Siri zu tun. Dadurch haben die tatsächlich einiges an Übersetzungskompetenz im Hintergrund, die da natürlich auch mit einfließen lassen können.
Sind wir mal ganz gespannt. Schauen wir es uns an.
Jetzt stell ich mal die Ding ist,
für den Alltag funktioniert's. Eine professionelle Übersetzung wird es wahrscheinlich erstmal noch nicht sein, aber die braucht man ja im Alltag auch nicht so häufig.
Ja, das ist wohl wahr. Ne? Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Feature, was in die Übersetzungs-App kommen wird, ist das Smalltalk oder das Konversationsfeature. Das heißt also, man kann sich mit einem Fremdsprachigen, der deiner Sprache nicht mächtig ist und du seiner Sprache nicht mächtig bist, an einen Tisch setzen, legst das iPhone in die Mitte und ihr sprecht quasi jeder auf eurer eigenen Sprache und das iPhone übersetzt dann jeweils simultan in die andere Sprache. Vorwärts wie rückwärts. Das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr spannendes Feature.
Funktioniert das auch mit Dialekten?
Also Siri funktioniert auch schon gut mit Dialekten, also dementsprechend, wer weiß.
Ja, wenn du mal in die tiefe Oberpfalz gehst, da könnte das vielleicht dann Sinn machen.
Obwohl ich diese Funktion ja schon von anderen Gadgets irgendwo mal gesehen habe im Internet, weiß ich, ob das Kickstarter war, so ein war so eine ganz sympathische Gruppe in so einer Art Werbevideo. Die haben dann so eine Art Gadget in der Hand gehalten, ähnlich aufgebaut wie ein Mini-Mikrofon. Und da hat dann die Person reingesprochen auf Deutsch, irgendwo in Bangkok oder was, wo finde ich hier das nächste Taxi oder so, und dann einfach der Frau hingehalten, die dann halt aus Bangkok da war, und dann hat das Ding dann aus dem Lautsprecher rausgesprochen, aber na, hier war da, und dann da waren alle glücklich und haben sich gegenseitig so im Grunde verstanden, ohne jeweils die Sprache zu sprechen. Dieses Feature hatte ich da schon mal gesehen und kann mir vorstellen, allerdings, dass das auf iPhone und iOS-Basis auch kann funktionieren. Also es kann mit hier und paar Hiccups kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert.
Hieß das Kickstarter-Ding nicht sogar Babelfisch, angelehnt an den Fisch, man sich ins Ohr steckt bei Douglas Adams Reise durch die
Noch ein Lesetipp.
Ja, das kann tatsächlich sein, stimmt.
Also ich erwarte einfach, dass jeder unserer Hörer dieses Buch jemals gelesen hat. Das ist Pflichtlektüre. Ja, genau. Babelfisch, per Anhalter durch die Galaxis. Mit dem Fahrrad fahren. Was hat denn das miteinander zu tun? Nix, gar nix. Aber es ist ein neues Feature, kommt zu Apple Karten, nämlich Fahrradrouten. Und für den Heiko, der ja bald seinen Cybertruck hat.
Ich freue mich schon drauf.
Elektroautorouten. Ja. Und zwar Elektroautorouten in dem Sinne, dass das Ding sofort mit einplant, welche Reichweite hat dein Auto und wo sind sinnvoll Zwischenstopps zu setzen mit einer Ladesäule, die mit deinem Auto kompatibel ist.
Und schon hast du wieder die Brücke zu per Anhalter durch die Galaxis, nämlich Don't Panic. Würde ich mal fast sagen, ja, wenn deine Batterieleistung runtergeht. Und die Frage, die sich mir an der Stelle auch stellt und die ich nachher echt mal recherchieren muss, haben die Teslas eigentlich auch die CarPlay-Funktion oder haben die da eine keine Konnektivität oder Interoperabilität, was das angeht?
Ich weiß nicht, wie viel Prozent des Absatzes Tesla in Amerika ausmacht, aber gestern sagte man bei der Keynote, 97% der Autos, die in Amerika zugelassen werden, besitzen bereits das CarPlay-Feature.
Ich muss Hilf morgen mal fragen, der kann mir da bestimmt die entsprechende Antwort geben, wie das da ausschaut. Das ist natürlich dann ein sehr schöner Handshake oder Workaround, weil dann ist echt no panic und lässt dir die sinnvollste Route dann von Apple Maps von Ladestation zu Ladestation geben. Nice. Könnte ja nice sein.
Aber gibt es das bei Tesla Fall nicht sowieso schon?
Bestimmt.
Dass du dann eine Route eingibst und der sagt dir dann, wo du bei welchem Supercharge Station du anhalten sollst, für wie viele Minuten.
Davon gehe ich aus.
Ja. Tesla hat das in ihre eigene Navigation so schon integriert, dass es richtig bergab.
Tesla unterstützt ja, was das angeht, glaube ich, nur die Supercharger, nicht die normalen Ladestationen, oder?
Oh, das.
Aber ich bin mir ziemlich sicher,
kläre ich Halbwissen. Nur die Tesla-eigenen Ladestationen. Ich weiß nicht, ob das alles Superchargers sind von Tesla, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht.
Das ist bestimmt Supercharger.
Ja. Aber nun gut, jetzt kann ich das auch in meinem Renault Zoe einbauen. Mhm. Und hab dann die gleiche und muss dann nicht immer selber ausrechnen oder was auch immer. Ist doch auch okay.
Ja, vor allen Dingen, du musst halt nicht danach suchen, welche ist denn jetzt kompatibel zu meinem Zoe, ne? Weil das gibst du halt vorher dem iPhone ein, was du, dass du ein Zoe hast und dann sagt dir das iPhone,
verkauf mal, das Ding.
Die ich lade ich
dir was Gescheites. Ne? Change Car, sagt dir das.
Okay. Ja, und Fahrradrouten, denke ich, ist dann einfach eine Frage der Qualität der Community, oder?
Nein, also ist auch wieder so ein Apple-Ding, da die erfinden nichts Neues, sondern die setzen dem einfach noch eine Schippe drauf. Das Feature kommt erstmal nur in die Ballungsgebiete wie New York City, Shanghai und so weiter und berechnet halt ein, wenn du jetzt mit dem Fahrrad fährst, das ist deine schnellste Route. Auch in Anbetracht des Verkehrs, des Fußgängerverkehrs, und schlägt dir halt auch vor, ey, wenn du da und da lang fährst, ist es zwar deutlich langsamer, also brauchst du zwar mehr Zeit, aber du hast viel mehr Ruhe, ne? Du kannst einfach entspannt fahren. Außerdem sollen solche Sachen wie zum Beispiel, da sind Treppenstufen unterwegs, oder da sind gewisse Steigungen unterwegs, die du eventuell vermeiden willst, sollen mit einberechnet werden, sollen dir direkt mit angezeigt werden und dir halt entsprechend immer auch Alternativen vorgeschlagen werden. Also quasi Fahrradroute von A nach B ein bisschen weiter gedacht.
Also es ist ein Frontalangriff auf Commute zum Beispiel.
Ich weiß nicht, inwieweit du Komoot nutzen kannst, um dich von A nach B zu navigieren zu lassen. Komoot ist ja eigentlich eher so, hier, das ist dein Fahrradrundkurs, oder?
Ja, genau. Nee, du kannst auch sogar mehrtägige Routen planen lassen. Ja. Also jetzt von München in die Fränkische Schweiz, 3 Tage, 4 Tage mit Zwischenstopp und so weiter. Das geht schon auch alles. Aber das hängt halt sehr stark von der Community ab, wer das schon getestet hat, wie viel Daten da erhoben wurden. Aber die schmeißen ja auch relativ umfassend die Analysen raus. Untergrundbewertung, Steigungen, da ist Schotter, da ist Open Trail. Ja. Aber ich denke mal, ähnlich wird es dann bei den Apple-Karten auch funktionieren, dass das Ding halt mit der Zeit und mit der Info aus der Community heraus wachsen wird. Wenn man dann, ich gehe davon aus, man kann dann auch eigene gefahrene Routen erstmal tracken und dann bebildern oder kommentieren.
Ja, solche Features sind bisher da nicht vorgesehen, weil die Zielgruppe, die Apple da tatsächlich im Auge hat, ist in erster Linie so die Fahrradpendler und
der Commuter.
Die das Fahrrad nutzen wollen als alternatives Verkehrsmittel quasi, ne? Also
ja, der Commuter, der klassische.
Ja. Du merkst so meine Unwissenheit bei dieser Dingensbummens-App da.
Nee, bis du dich geoutet hast, nicht.
ich bin zwar ein leidenschaftlicher Radtourfahrer, aber tatsächlich ist das irgendwie so eine App, die für mich nicht interessant war aufgrund dieser ganzen Registrierungsanmelde-Geschichte, die da irgendwo im Hintergrund steht. Ich bin
immer noch
ein Fan von der Fahrradrouten-App der Uni Münster. Keine Ahnung.
Schauen wir es uns an. Ich glaube, wir müssen es vielleicht einen Gang hochschalten. Jetzt, so lange wollten wir es auch nicht über Fahrradrouten reden eigentlich. War die bitte noch Schickes? Sidebars und Toolbars kommen.
Ja, kennst du als alter Mac-User von deinem macOS, kennst du Sidebars als auch Toolbars?
Nee, das letzte Mal, als ich das Wort Sidebar gehört habe, da hatte ich Windows Vista und das will ich echt verdrängen.
Nein, das hat nichts mit Windows Vista zu tun. Sidebar und Toolbar in der Windows 10 Welt ist übrigens die Windows 10 Mail App. Belkan, hast du dir die mal angeguckt?
Die Windows 10 Mail App, die habe ich ja. Die habe ich tatsächlich, also die habe ich auch installiert und so.
Ja, die Sidebar bei der Windows 10 Mail App ist die, ist das, wo deine Nachrichten quasi untereinander neben dem Lesefenster sind. Das ist die Sidebar. Und die Toolbar ist daneben der Postfachklicker.
Ne? Oh, okay.
Ja, das, und das kommt aufs iPad. Das heißt also, iPad-Apps bekommen professionellere Features, ne? Und werden dadurch, dadurch wird das iPad für Profi-Anwender interessanter, sagen wir es mal so.
Ne? Ist ja relativ viel von hier und da abgeschaut und vielleicht perfektioniert und angewandt.
Ja.
Das asiatische Prinzip, nicht? The best of all worlds.
Ja, genau. The best of all worlds. Wie gesagt, wieder so mit so ein bisschen diesem Apple-Tenor. Ne? Wir erfinden zwar hier nicht das Rad neu, aber wir machen es dann in dem Weg, wo es wirklich schön wird oder nutzbar wird. Ne? Genauso diese Spotlight-Suche, also die Suchfunktionen vom Mac kennt man es halt schon. Da kann man die Suche einfach mal eben kurz als Overlay einblenden lassen, kann nach irgendwas suchen und der ganze Rechner wird durchsucht, Dokumente alles und alles mit dem Kontext wird dann angezeigt. Auch das kommt aufs iPad und nicht bloß auf iPad. Diese Universalsuche kommt sogar aufs iPhone. Also das haben sie mal eben auch da mit rübergeholt und halt auch als Overlay. Also ich muss nicht erst irgendeine komplette Geschichte öffnen, um das zu sehen. Eine komplette Suche kommt. Und was für viele, viele, die ein iPad Pro bereits schon vielleicht nutzen, mit Stift sehr interessant sein wird, ist, es kommt eine systemweite Handschrifterkennung. Das ist wirklich ein tolles, faszinierendes Feature, weil du zukünftig wirklich den Stift nicht mehr außer Hand legen musst, sondern wirklich mit dem Stift einfach in die Adressleiste vom Safari zum Beispiel dann einfach die Domain einträgst und go und er übersetzt das wirklich direkt in geschriebenen Text. Das funktioniert überall, du kannst eine Notiz schreiben, du kannst im Word-Dokument per Hand schreiben, das wird sofort in Text übersetzt, du kannst aber auch in Notizen deine Handschriften, die du handschriftlich deine Notizen einfach kopieren und in Word als geschriebenen Text einfügen und so weiter. Also so eine wirklich echte, ordentliche Handschrifterkennung. Wer schon mal ein Windows 10 Tablet mit Stift genutzt hat, der wird gemerkt haben, dass das dann nicht so konsistent ist, aber dass das eigentlich ein cooles Feature wäre. Und Apple bringt es dann jetzt mit dem Apple Pencil aufs iPad. Ziemlich coole Geschichte. Auch eine coole Geschichte, und das wird den Heiko, den alten AirPod-Freund, mit Sicherheit freuen. Die AirPods werden intelligenter und werden zukünftig automatisch zu dem jeweils genutzten Gerät umschalten. Das heißt also, wenn du die AirPods gerade noch mit dem Mac benutzt hast und dann das iPhone in die Hand nimmst und am iPhone irgendwas machst, dann schalten sie sich automatisch um aufs iPhone und genauso wieder zurück, wenn du dann wieder am Mac irgendwas machst.
Da glaube ich erst dran, wenn es funktioniert hat.
Die Biester schalten sich eh nach Gutdünken ein und
aus. Ich wollte es gerade sagen, so begeistert wie ich am Anfang von den AirPods war, von den Pro, umso mieser finde ich die Performance, was eben genau diese Themen angeht. Je länger und je mehr ich sie benutze und gerade die Umschaltzeiten und die Connect-Zeiten sind jenseits von Gut und Böse aktuell. Also wenn sie da einen gescheiten Workaround hinlegen und das wirklich so hinbekommen, wie beschrieben, dann macht es Sinn. Dann gehen vielleicht auch meine AirPod-Runs runter. Aber aktuell ist es nicht schön, die zu verwenden. Mal abgesehen von so Nebenkriegsschauplätzen, dass die Gesprächsqualität halt unterschiedlich gut ist, ob du die AirPods schon auf deinem Telefon verbunden hattest, bevor der Call reinkommt. Oder wenn du während der Call reinkommst, die AirPods verbindest und dann rangehst, hast du gefühlt eine wesentlich schlechtere Call-Performance als the other way around. Aber das sind alles so Sachen, schauen wir uns gerne an, wenn es soweit ist. Kann ich momentan nicht wirklich dran glauben, aber wäre schön, wenn sie es hinkriegen.
Ja, und das Interessante ist ja, dass das diese Einleitung zu diesem AirPod-Thema so ein bisschen so genau in die Richtung ging, wir haben so ein bisschen das ganze Feedback zu den AirPods genommen und haben uns da was überlegt. Also könnte es unter Umständen wirklich was Großartiges für die AirPods werden. Da müssen wir echt mal abwarten. Also
make AirPods great again.
Ja, mich persönlich würde es auch freuen, weil ich hatte es glaube ich auch schon mal erwähnt, ich mag die Dinger so als Schnelleinsatzgeräte, mal eben schnell telefonieren, schnell irgendwie mal ein Video gucken über dafür mag ich das ganz gerne, aber gerade dieses Umschalten zwischen den Geräten, das hat mich doch genervt teilweise.
Das ist aber für alle Pods, oder
für
nicht
alle.
Nur die Pros?
Nein, das kommt für alle AirPods.
Okay.
Ja. Was für die Pros kommt, und da bin ich tatsächlich in Gelächter ausgefallen, Raumklang. Und zwar natürlich Apple-like, nicht einfach nur, wir packen Raumklang auf die AirPods Pro und du kannst dir dann Filme mit Dolby Atmos auf deinen AirPods Pro anhören, als ob du mitten im Kinosaal sitzt, sondern nein. Die Bewegungs- und Beschleunigungssensoren in den AirPods Pro werden natürlich dafür benutzt, um zu wissen, wo du mit deinem Kopf in Relation zum Abspielgerät gerade hinschaust, hinhörst und hinguckst. Und wenn du dich mit dem Kopf bewegst, dann bewegst du dich im Raum. Das heißt also, das Bild bleibt zentriert oder der Ton bleibt zentriert in der Front vor dir, da wo es abgespielt wird, und du drehst deinen Kopf nach rechts und hast natürlich auch den Raumklang entsprechend so, als ob du im Kinosaal deinen Kopf nach rechts oder oben und unten drehen würdest. Musste ich echt ein bisschen lachen, weil das ist eine Spielerei. Head-Tracking mit Raumklang kombiniert. Aber witzig. Voraussetzung ist, dass der Content natürlich in Surround-Sound aufgenommen ist, also in Atmos oder Dolby Digital oder ähnliches. Ja. Möchtest du dazu was sagen, Heiko?
Boah, mir fehlen die Worte. Ja, sie sollen erstmal das mit der Konnektivität zwischen den einzelnen Devices hinkriegen. Dann bin ich schon mehr als happy. Das, was du gerade beschrieben hast, naja, nice to have. Aber sowas bedingt natürlich, dass die Pods sich halt auch gescheit mit dem aktiven Gerät verbinden und wie gesagt erst das Haus unten anfangen zu bauen und nicht oben. Liebe Apple.
Ja. Gucken wir mal. Da hatte ich mit dem Carsten die Tage ein Gespräch über die Apple Watch und was dann passiert, wenn man da so sein Workout mitmacht und gerade wenn man dann mal zu Hause die Spinning-Trainingsgerät benutzt. Da zeichnet die Uhr gar nicht von alleine auf. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und
und vor allem springt sie sehr, sehr spät an. Also sie erkennt ja dann schon, dass du jetzt eine Aktivität machst. Aber das ist mir auch beim Spazierengehen und Wandern aufgefallen, beim Laufen teilweise erst nach einer halben Stunde.
Ja.
Das fühlt sich nach Aktivität an, wollen wir aufzeichnen? Dann sagst du ja, aber dann fehlt dir die erste halbe Stunde deines Tracks.
Ja, was natürlich aber dem Energieverbrauch geschuldet ist, weil wenn die das Intervall, mit dem die Uhr genau diese Parameter überwachen würde, höher, also mit dem höheren Intervall checken würde, würde der Akku noch weniger halten. Aber apropos Workout, es kommt ein neues Workout auf die Apple Watch und das ist Tanzen.
Du kannst. Das ist genau das ist mein genau Ding,
richtig für uns, ich wollte es gerade sagen. Junge, wenn der Carsten nicht den Jive aufs Parkett legen, ja, dann fliegt die Uhr vom Handgelenk.
Den Cha-Cha-Cha, ja. Dann ist die Halle leerer, als wenn Trump seine Rallye startet.
Aber hallo. Oder ein bisschen Square Dance heute, hm?
Ja, aber genau diese ganzen verschiedenen Tanzstile und Geschichten sollen integriert werden als Workout. Es soll auch wohl auch unterschieden werden zwischen verschiedenen Tanzgeschichten. Also ja.
Oh mein Gott. Wie können wir verhindern, dass unsere Frauen davon Wind bekommen? Erstmal rausschneiden, spät. Heiko, nachher. Ja, genau.
Was, die Uhr am Handgelenk meiner Frau oder der ein Teil aus dem Podcast? Beides probate Mittel, um das zu verhindern, ja?
Überlasse ich dir, was du für sicherer hältst.
Ah, die Uhr kann man nochmal verwerten. Na egal. Ja. Ich hab nur laut gedacht. Ja, das ist
aber. Entschuldige, Schatz, war nicht so gemeint.
Jetzt musst du auf jeden Fall rausschneiden.
Da kann ich mit umgehen. Da stehe ich dann meinen Mann. Oder auch nicht. Aber vielleicht um das Uhrenthema, wenn es kein Apple-Thema ist, aber um dieses Uhren und wie gut sind Aktivitätsaufzeichnungen, die man nochmal ein bisschen auch zu beleuchten. Meine Tochter hat sich die ganze Zeit ja auch so eine Kinder-Smartwatch gewünscht und wir sind zum Geburtstag ihrem Wunsch nachgekommen. Werden die Marke jetzt nicht nennen, aber es ist, glaube ich, so momentan, wenn du eine nutzt, die du nutzen möchtest. Geofencing und all die ganzen Geschichten funktionieren sehr gut. Aber das Thema Schrittzähler ist noch verbesserungswürdig, weil ich habe mich in den ersten Tagen mal gefragt, wie schafft das Kind 60.000 Schritte? Also, Mann, ich meine, sie war, wenn davon. Sie abends mit meiner Frau oder so rund spazieren geht, ja, viel unterwegs, dann kam mir, okay, sie fährt Fahrrad dann und jede Fahrradtrittbewegung wird als einen Schritt gesehen.
Okay.
Und das verwässert das natürlich das Schrittzählerergebnis so ein bisschen, ja.
Ja.
Und die Kilometer, die zurückgelegt wurden. Ja, das nur am Rande. Also da ist auch noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf und hat einen zu ein wenig Verwirrung geführt, als ich mir die ersten Statistiken angeguckt habe und dachte mir, wow, das Kind ist ja mega aktiv. Aber das kann gar nicht hinkommen mit den Strecken, ja. Das haut nicht hin. Von daher ist im Gegensatz dazu ist die Apple Watch schon noch super akkurat, ja.
Das Kind hat kurze Beine, weißt du, und muss mehr Schritte pro Meter. Ne?
Ja. Okay, aber das war gerade Ausflug in andere Messverfahren oder Genauigkeiten bei den Aktivitäten. Zurück zu der Apple Welt.
Aber wo wir schon bei anderen Geräten sind, Belkan, dein Xiaomi Mi Band, hat das Schlaftracking?
Ja. Es hat Schlaftracking, ja. 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 Es zeigt halt an, im Grunde, wie deine Schlafqualität war, wie deine Tiefschlaf in Minuten und dann auch prozentual gesehen im Verhältnis zu der Community, wie du geschlafen hast und so, schon ziemlich cool.
Ja, okay.
Aber bei dem Mi Band 4 habe ich halt das Problem, bei dem Schrittzähler, dass ich beispielsweise, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin und einen Kinderwagen schiebe, dann erkennt der meine Schritte dann nicht.
Aber ach,
weil
du deine Arme gerade hältst quasi.
Richtig, und nicht, genau. Ja, aber mein iPhone habe ich dann in der Hosentasche und dann sehe ich eine echt große Diskrepanz, weil ich halt in der Hosentasche halt noch die Schritte dann mitbekommt, wenn ich die dann gegeneinander halte. Und da gibt es so eine Funktion, wo dann Mi Band und das iPhone synchronisieren und dann
Über Health halt, ne?
Genau, über Health und dann versuchen die halt so ein bisschen das Ergebnis zu optimieren und dann siehst du auch, ah, okay, da tut sich was, aber es ist halt nicht akkurat.
Ja.
Und schade, klar, man kann nicht alles haben, aber das fände ich schon cool, wenn ich das erkennen würde, weil es hat ja auch die Funktion, beispielsweise, vielleicht liegt es auch daran, an dieser Funktion, es erkennt praktisch das Zähneputzen. Also das heißt, wenn du mit dem Mi Band 4 Zähne putzt, dann erkennt der jetzt nicht irgendwie 11.000 Schritte, so wie ein Heiko-Szenario, sondern dann sagt er, okay, putze ich die Zähne. Und Cancel die Bewegung. Als Schritt.
Also wenn du jetzt das Zähneputzen da reinbringst, dann muss ich das jetzt kurz vorziehen. Eigentlich wollte ich erst auf die Schlafgeschichte raus, aber komm, dann müssen wir jetzt. Die Apple Watch wird zukünftig Händewaschen erkennen und dir sagen, ob du deine Hände gut gewaschen hast oder nicht.
Genau. Auch ins Verhältnis zu setzen mit der Community, finde ich cool. Wie hat die Community seine Hände gewaschen?
Davon wurde nichts gesagt, aber das alleine dieses kleine Gimmick, Add-on, also Spielerei, also ich glaube, das hat auch Apple so als bisschen als Spielerei da reingepackt, um einfach so zu zeigen, guck mal, was wir theoretisch mit der Watch alles erkennen und machen können. Du wäschst dir halt die Hände und kriegst dafür so eine kleine Belohnung, wenn du die halt gut gewaschen hast. Ne?
Das ist der digitale Pranger, ja, in allen Bereichen, der da gebaut wird.
Aber zurück zum Schlafen. Habe ja lange Zeit auch über Sony genutzt und die hatten ja auch in ihrem Fitnessband in der Kombination eine ziemlich coole Schlaftracking-Geschichte und so weiter und so fort. Und Apple hat das ja derzeit noch gar nicht in der Watch, also irgendwie Schlaftracking oder irgendwas.
Und nicht nativ über Zusatz-Apps. Nur über
Drittanbieter-Apps, genau. Und das kommt jetzt auch direkt von Apple in die Watch. Und es wäre natürlich nicht Apple, wenn die einfach jetzt dieses Schlaftracking-Feature adden würden. Nein. Es kommt eine ganze Schlafgeschichte in das Apple-Ökosystem. Das heißt also ähnlich, wie ich es von Sony auch kannte, da hast du eingegeben, wie lange will ich schlafen, also was ist mein Schlafziel, wie viele Stunden will ich schlafen und wann muss ich zu Bett gehen, damit ich morgen dann ausgeschlafen Zeit aufstehe und dann auch geweckt werde, wenn ich dann meine optimale Weckzeit habe sozusagen. Und das Ganze wird das Apple-Ökosystem damit unterstützen, dass dich deine Apple-Geräte so langsam aber sicher gen Schlaf wiegen. Das heißt, es werden die Benachrichtigungen runtergefahren zur Bettgehzeit langsam. Das Licht deines Macs, deines iPhones wird gedimmter werden. Du wirst halt darauf seelisch und moralisch vorbereitet, dann jetzt so langsam aber sicher ins Bett zu gehen, damit du dann deine Schlafzeit erfüllen kannst.
Spannend, wie fürsorglich. Interessant.
Bitte?
Wie fürsorglich.
Ja, ne? Es ist halt Apple, ne?
Ja, es kriegt ganze Gänsehaut, als du das gesagt hast.
Da passt ja das Privatsphäre-Thema super, ne? Weil da hat Apple natürlich auch nochmal richtig reingehauen, großen Wert drauf gelegt, dass alle diese Features, die wir hier auch gerade aufgezählt haben, mit dem Händewaschen und so weiter, dass die nur auf den Geräten stattfinden. Ähnlich wie es ja auch schon mit Siri seit längerer Zeit, also das heißt, wenn du Siri rufst, erst wenn Siri auf dem Gerät analysiert hat, deine Stimme, du bist das auch wirklich, erst dann wird quasi die Cloud-Auswertung gestartet. Vorher findet das alles nur direkt auf dem Gerät statt. Und auch das ist nochmal angesprochen worden, dass das ja ein Thema ist. Dafür gibt's dann auch neue Features in iOS und in iOS, macOS hat man das ja schon durch die LED. Wenn Programme auf Mikrofon oder Kamera zugreifen, wird's eine Anzeige dafür geben, so eine Art LED, wie man es vom Mac-Bildschirm kennt. Auch die App-Berechtigungen werden zukünftig vorab schon mal angezeigt im App-Store. Der Android-User kennt das schon längere Zeit, dass die App-Berechtigungen vorab angezeigt werden im App-Store. Das gibt es dann jetzt bei Apple auch. Und für das Sign-In mit Apple kommt ein Feature, wo viele Nutzer tatsächlich drauf gewartet haben, weil sie gesagt haben, ja, was soll ich mit Sign-In mit Apple, weil meine Apps, die ich eh schon benutze, die kann ich ja nicht mit Sign-In mit Apple benutzen, weil, ne, dann muss ich mir ein neues Konto etc. anlegen. Und da wird es jetzt auch ein Feature geben, bestehende Accounts in Sign-In mit Apple zu integrieren, sich quasi mit dem System zu verknüpfen. Ja, was mich direkt zu HomeKit bringt, weil auch das ist ein Privatsphäre-Thema, Smart Home etc. HomeKit ist ja die Steuerung von Apple für Smart Home Geräte,
Smart Home,
Licht etc., Jalousien, was da alles gibt. HomeKit findet in erster Linie das auf den Endgeräten im lokalen Netz oder wenn man ein Apple TV hat, auf dem Apple TV als Basisschaltzentrale und nicht irgendwo in der Cloud. Soll heißen, die Funktionen, die ich jetzt hier auch benenne, die funktionieren auch nicht, wenn man nicht ein Apple TV als Basisstation für sein HomeKit hat. Und das werden so Sachen sein wie zum Beispiel adaptives Licht. Das heißt, dass sich das Raumlicht, wenn das verknüpft ist, an das Tageslicht anpasst, von der Lichtfarbe her, abends gelblicher, ein bisschen gedimmter, morgens bläulicher, mehr Awakening, Gesichtserkennung für HomeKit-taugliche IP-Kameras, die verbunden sind mit dem System, so dass man bestimmte Personen direkt, das ist hier Tochter X, Tochter kommt nach Hause, keine Ahnung, oder der regelmäßige Postbote erkennen kann und auch Bewegungserkennung in bestimmten Bereichen. Das geht bisher nicht mit HomeKit, dass ich Bewegungserkennung nur sage, hier, ich will nur den Bereich hier vor meiner Haustür haben. Wenn da einer sich bewegt, dann will ich eine Benachrichtigung haben. Auch das kommt in die HomeKit-Geschichte. Ebenfalls, wo wir schon mal bei dem Apple TV sind, Apple Family kommt ins Apple TV. Derzeit kann man noch nicht umschalten zwischen verschiedenen Usern. Falls man so ein Ding benutzt, ist gerade natürlich blöd, wenn man mit Familie, Netflix etc. Ne, Account, das heißt, ne, ich will das hier, meine Watchlist. Da Multi-User-Unterstützung kommt aufs Apple TV. Das heißt, jeder Familiennutzer kann dann auf seinen Account umschalten.
So traurig, wie es ist, jetzt im Use Case der letzten Monate habe ich festgestellt, dass meine PlayStation, die PlayStation, die ich für meine Tochter im Dezember gekauft habe, gefühlt das bessere Apple TV ist.
Ja, so blöd, weil wie es anhört. Zum Beispiel Multi-User-Unterstützung hat.
Ja, perfekt. Hätte ich so nicht gedacht.
Ja, die PlayStation ist grundsätzlich ein ziemlich gutes Gerät, warum die PlayStation 5 tatsächlich ein ernsthaftes Gerät wird, ne?
Zukünftig. Ja, also habe ich komplett underrated. Ja, nutze mein Apple TV seitdem, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr.
Das Apple TV ist halt natürlich mega convenient von der Bedienung her und ne, Effizienz. Das ist halt
so ja, ein natürlich. Ja, Ei, ne? Hast kein, also, kein optisches Laufwerk, was mit anläuft und all solche Geschichten, ja. Aber von der Usability her bin ich hochgradig überrascht, wie gut das funktioniert mit dieser Konsole. Ja.
Ja.
Okay, aber ja. Anderes Thema.
Anderes Thema. Entwickler.
Konsole Mio.
Entwickler hatten es, auch wenn es Apple es ihnen schon einfacher gemacht hat, letztes Jahr mit macOS Catalina und so weiter, ihre Apps, wenn sie eine iPad-App geschrieben haben, auch eine Mac-App daraus zu transferieren, aber immer noch mit Einschränkungen, werden es zukünftig deutlich einfacher haben, das zu konvertieren und mit auf den Mac zu bringen, weil auch ein neues macOS kommt und es wird eine neue Versionsnummer bekommen. Es ist nicht mehr macOS X, macOS 10, es ist macOS 11. Big Sur. Eine große Küstenlinie in Kalifornien. Irgendwie so, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Und macOS 11 wird ein großer Wurf für Apple, weil auch ein neuer Prozessor-Chip, Hauptchip für die Macs mit angekündigt wurde. Ach. In dem Zusammenhang.
Potzblitz. Da ist Intel aber ziemlich arm dran.
Ich wusste, dass
boah, ist der schlecht eigentlich. Entschuldigung, aber ich konnte mir nicht verkneifen.
Ja, da hängt noch viel, viel mehr dran, als wir uns jetzt erstmal so denken können. Das erste ist vielleicht so die Hackintosh-Szene. Was machen die ganzen armen Hackintosh-User, wenn die gar nicht mehr mit neuen macOS-Versionen auf ihren selbstgebauten Intel-Maschinen mit macOS machen können? Das ist ja die armen Hackintosh-User.
Das war auch das Erste, an das ich gedacht habe.
Richtig, ja. Mein Herz blutet immer noch. Carsten, wir schließen die einfach ins Nachtgebet mit ein, ne?
Ja, ich sag mal so, mich hat's ja sowieso schon so ein bisschen gewundert, in den letzten 12 Monaten hat Apple immer weniger gegen Hackintosh-Sachen agiert. Ne? Also wenn man mal vor 2 Jahren guckt, war Apple deutlich aktiver gegen solche Tutorials und auch Händler, die da Unterstützung angeboten haben und so weiter zu agieren. Das Tun von Apple, ja, hat da deutlich zurückgegangen in dem Bereich. Mein Gott, jetzt erzähle ich hier schon wieder. Keine Ahnung, was ich hier gerade erzähle.
Lass die Hackintosh sein und erzähl uns wieder, was der Arm besser macht als der Intel Mann.
Nicht der Arm. Man muss das ein bisschen weiterfassen. Also ja, es basiert auf dieser Arm, ne? Advanced Risk Blablabla Architektur.
Ich glaube, Advanced Reduced, oder nicht Risk? Aber ist egal.
Das Risk kommt ja aus Reduced Inter.
Yeah, you know what I mean. Aber genau. Lass es uns einfach erklären.
Es gab damals den Power-PC. Auch der Power-PC war ein Risk-CPU, so wie der ARM-CPU einer ist. Jetzt könnte man ja sagen, ja, warum hätte Apple ja auch gleich dabei bleiben können? Nee, aber so einfach ist das Thema nicht, weil heutzutage ist so ein ARM-CPU nicht einfach mehr ein CPU, wie so ein Intel-CPU. Diese Apple-CPUs im iPad, im iPhone, das sind Monstermaschinen, da steckt viel, viel mehr drin als der eigentliche Prozessor. Da stecken zwischen 6 bis 10 Co-Prozessoren mittlerweile drin. Da steckt die komplette Grafikeinheit drin. Das ist viel, viel, viel mehr als einfach nur ein CPU. Und gerade diese ganzen Co-Prozessoren, die da mit drin sind, ist am Ende das Ding, warum das für Apple auch eine Möglichkeit ist, tatsächlich nach vorne zu gehen, weil die reine Rechenleistung der eigentlichen CPU-Hauptkerne ist in bestimmten Bereichen nicht mehr so entscheidend. Da ist es viel entscheidender, wie kann ich Sachen effizient auslagern. Auch Intel macht das ja mit ihren aktuellen Chip-Generationen ja schon, was Video-Coding, Video-Encoding etc. angeht, Sonderaufgaben, mathematische Berechnungen, die auf gewisse Co-Prozessoren, die in den Intel-i-Prozessoren integriert sind, ausgelagert werden. Und Apple hebt das aber mit ihren aktuellen A-Chips schon noch auf eine nächste Ebene. Und das natürlich auch auf einem Desktop-System auszunutzen, macht das nochmal deutlich interessanter für Apple, diesen Switch auch zu tun. Was das tatsächlich im Großen und Ganzen für den Endanwender und für die ganze Softwarewelt wirklich heißen wird, das werden wir erst noch sehen in den nächsten 2 Jahren, weil das wird ein langsamer Wechsel. Ne? Was mich, der ja noch einen Power Mac G5 in der Ecke stehen hat, so ein bisschen zum Schmunzeln brachte, ist die Nomenklatur der neuen Apps, die für die neue Prozessorarchitektur als auch für die Intel-Prozessorarchitektur sein werden. Es werden die Universal Apps wieder. Es werden wieder Universal Apps. Nur diesmal Universal 2. Und es wird auch einen Emulator geben, den es ja für die Intel-CPUs seinerzeit auch schon gab. Es gab für die Intel-CPUs einen Emulator, um PowerPC-Code auszuführen, nämlich Rosetta.
Der Name ist ein bisschen unglücklich, oder so. Rosetta für den... Okay.
Sie bleiben ihrer Historie treu. Und
oh mein Gott.
Rosetta 2.
Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung für Otto und Enno. Universal App versus normale App?
Auf jeden Fall werden sämtliche Apps erstmal weiterlaufen. Die werden definitiv erstmal weiter funktionieren. Muss mal gucken, wie das und wie performant das Ganze laufen kann und wird. Weiß man noch nicht. Auf jeden Fall hat Apple gezeigt eine Demo, wo sie Tomb Raider gespielt haben. Tomb Raider 2. Das aktuelle Tomb Raider haben sie gespielt. Für Mac gibt's im App Store und ich meine auch bei Steam. Und das ist ja für Intel geschrieben, für x86. Und das lief relativ performant auf der Developer-Hardware, die Entwickler jetzt bekommen können, die auf einem Mac Mini mit einem A12Z-Chip basierend ausgeliefert wird. A12Z-Chip, ja, das ist das Ding, was im iPad Pro drinsteckt, der gleiche CPU. Und der war in den Demos relativ performant. Was war schon nicht ganz unbeeindruckend.
Demos können sie.
Oh, wir hätten ja eine Wortmeldung aus Eichstätter, leider können wir sie nicht hören.
Ja, also ihr hört es wunderbar. Wir werden das irgendwie lustig überspielen. Vielleicht mit den ganzen professionellen Anwendern, die ja eigentlich die Hauptzielgruppe vom Mac sind. Und an die Apple natürlich direkt gedacht hat und auch direkt gezeigt und gesagt hat, dass sowohl die Adobe Creative Cloud als auch die komplette Microsoft Office-Welt bereits portiert ist und vom Tag 1 an laufen wird auf den neuen Maschinchen und der neuen Apple-Hardware. Vollkommen problemlos.
Das ist eine Aussage.
Ja, ist mega wichtig. Auch so Sachen wie Logic und Final Cut werden von Tag 1 an auf der Hardware laufen, sind bereits portiert und das ist natürlich mega, mega wichtig, weil das ist die Haupteinnahmequelle für Apple immer noch, die Pro-Welt. Da sind die größten Margen drin, ne? Weil die ganzen Daddle-User mit ihren MacBook Airs.
Das ist eine gefährliche Aussage, weil die ist 100% falsch. Ja, das ist die größte Einnahmequelle, die Pro-Geräte bei drin sind. Sehr, 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 sehr dünnes Eis, Marian.
Ja, siehst du das so? Also ich sehe da
das
immer
ist,
noch
die größten nein, das, Margen die Statistik in der Mac-Welt, ist halt
ne? Schon. Ich rede jetzt nicht von Apple, sondern ich rede aus der reinen Mac-Welt.
Ja. Nein. Aber anderes Thema. Die Pro-Geschichte ist bei weitem nicht mehr so groß, wie sie mal war, leider Gottes. Call it Prosumer oder wie immer du willst, aber das ist nicht mehr das, wo in der Mac-Welt das Geld verdient wird. Also weder für Apple noch für die Händler.
Ja.
Ist leider so.
Ja, wobei das natürlich für die, also ich sag mal so, dieses Geschäft, was ich da gerade anspreche, da sind die Händler eigentlich gar nicht mit beteiligt, weil das eigentlich ein Direktgeschäft von Apple ist, ne?
Ja, der Händler verkauft seine Kisten ja an den Consumer oder an den Prosumer, ja. Und ja. Natürlich verdient ein Händler auch an der kompletten, gut, an der Creative Cloud verdient er nichts mehr, habe ich gehört. Das geht ja, alles direkt, ja. Also ist der Händler einfach raus. Mhm. Ich glaube, Logic gibt es noch als Boxprodukt. Das ist noch okay. Office gibt es auch noch als Boxprodukt und das ein oder andere Pro Tool gibt es auch noch als Boxprodukt. Aber du hast schon recht, irgendwann ist der Händler da ausgeknipst, weil dann gibt es noch das Abo-Modell, ähnlich wie bei der Creative Cloud, sodass du gar keinen Händler mehr brauchst oder einen Händler, das dich darauf hinberaten kann, weil er nichts mehr davon hat.
Ja, und richtig. Was ich auch meine mit der Hardware ist natürlich so Studios, sei es Musikstudios, Filmstudios und so weiter, die bestellen ihre Hardware auch nicht bei Händlern, ne? Die machen direkte Verträge mit Apple und lassen die Händler komplett außen vor.
Das ist auch regionsweise mit Sicherheit nur ein bisschen unterschiedlich weltweit. Aber ja, hat schon seine Daseinsberechtigung, aber ich glaube, die große Cash-Cow ist es dann nicht mehr.
Mhm. Also ich sag mal so, für den Channel sind es definitiv andere Geräte und andere
Reihen. Ja, das ist richtig.
Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ne?
So, ab wann können wir dann hier mal den neuen Prozessor in neue Hardware live begutachten?
Und die neuen OS.
Und die neuen,
OS ab Herbst. Ab Herbst gibt's die neuen Betriebssysteme. Zum Begutachten, zum Schauen, zum Staunen. Für den langjährigen macOS-User, sage ich direkt, wird das neue macOS so ein bisschen gewöhnungsbedürftig werden, weil es doch sehr iPad-like wird.
Das OS X oder nicht mehr OS X, ne? Also die.
Es ist deswegen auch macOS 11, genau, ganz genau.
Ja, ne? Ja, man muss halt immer bloß aufpassen mit Handy-Version und Rechner-Version.
Ja, und man muss auch mal schauen, wie dann die Kompatibilitäten da tatsächlich am Ende sein werden und was funktioniert und was nicht funktioniert und wie es funktioniert. Schauen wir mal. Das bleibt auf jeden Fall, das wird und bleibt spannend. Ende 2020 werden die ersten Macs kommen mit Apple Silicon. So hat's Tim gesagt. Also sie sprechen ja nicht von einem CPU, wie ich ja schon erklärt habe, weil es ja viel mehr ist als nur ein CPU. Wir reden da wirklich von einem System on Chip, das ganz viele Funktionen in Hardware mitbringt, was am Ende vieles beschleunigen wird. Und die Transformationszeit wird 2 Jahre sein ab Erscheinung des ersten Geräts. Das heißt also, 2021, 2022 wird die Transformationszeit sein. Und Tim hat auch gesagt, es kommen noch neue Macs mit Intel-CPU in dieser Transformationszeit. Nicht so wie damals bei dem PowerPC-Intel-Umstieg. Da gab es ja dann tatsächlich keinen neuen PowerPC-Mac mehr.
Das war ein klarer Fall, ja.
Ja, genau, ne? Sondern nein, es kommen noch neue Macs mit Intel-CPU, was natürlich auch in Zukunft bedeutet, also wenn man es jetzt mal über die längere Zeit sieht, dass die ganze Intel-Welt bei Apple noch eine ganze Weile unterstützt werden wird. Ne? Mhm. Wenn dann nämlich noch neue Geräte mit Intel-CPU kommen, die mindestens 5 Jahre von Apple unterstützt werden, mindestens, sind bei Mac ja eher 8 Jahre, die Apple unterstützt, dann wird sich da noch einiges passieren. Interessant übrigens auch in dem Zusammenhang, und das fand ich super, super, super interessant zu lesen, die MacBook Pros und Mac Pros von 2012 werden mit macOS 11 weiterhin unterstützt werden. Also das heißt, selbst dein dann dies Jahr schon 8 Jahre alter Mac kriegt noch das neueste Betriebssystem. Da bin ich ehrlich gesagt nicht von ausgegangen. Ich habe echt gesagt,
das ist schon krass, ja.
Ja, ich habe echt gedacht, dass die jetzt rausfliegen, weil gerade die Grafikperformance mit Metal da so langsam an die Grenzen kommt. Das ist schon eine Ansage. Aber was vielleicht auch mal so ein bisschen zeigt, andersrum auch zeigt, wie wenig Fortschritt tatsächlich in der Prozessorwelt in den letzten 10 Jahren stattgefunden hat. Das ist eigentlich nochmal eine Diskussion für sich.
Mit Sicherheit,
denn heißt ich, das, ja, Carsten. Ja, ich frage mich, Fortschritt oder keine massiven Architektur-Quantensprünge?
Keine massiven Leistungsquantensprünge. Es sind eher mehr Kerne, mehr Recheneinheiten und Zusatz, also Co-Prozessoren dazugekommen. Aber die eigentliche Hauptprozessorleistung, also der eigentliche Hauptkernprozessor, da hat sich nicht so wirklich richtig viel getan. Deswegen hat ja die Welt auch diese AMD Ryzen Prozessoren so gefeiert.
Ich kriege aus der Regie gerade die Zwischenansage, dass wir Längenalarm haben, by the way.
Den sollten wir ernst nehmen.
Den sollten wir bei über 2 Stunden definitiv ernst nehmen und so mit ein paar Themen für die nächste Woche aufbewahren.
2 Stunden sind schon knackig.
Doch, das ist schon.
Die meisten haben doch hier bei meinem Monolog sowieso schon abgeschaltet. Also in dem Sinne können wir uns dann jetzt einfach auch stumpf verabschieden. Ne?
Nein.
Dafür, nicht stumpf. Nein. Aber wir sollten es vielleicht nicht überstrapazieren.
Na, es ist auch echt ein Stück weit technisch geworden. Aber das siehst du halt mal wieder, wenn Apple einlädt, dann fällt auch ganz schön was raus.
Das ist ja ein großer Wurf, den sie da angekündigt haben, muss man schon sagen. Und Marian hat recht, da kann man doch ganz lang drüber reden, was dann auch die Prozessor, ich wollte schon sagen, Professor-Performance, meine Fresse, ist spät, die Prozessor-Performance angeht und die offene Frage, wo ist denn jetzt der Stillstand oder wo ist denn jetzt die Handbremse drin bei der ganzen Thematik? Ist es das Material oder ist es der Algorithmus oder ist es die, wie klein kann ich es denn jetzt machen und wie schnell kann denn ich mein Mainboard noch alles verarbeiten und hilft da ein schnellerer Prozessor überhaupt und. Das ist ja eine ganz eigene Welt für sich, die wir da beleuchten müssten und die den Rahmen heute mit Sicherheit sprengen werden.
Ja, absolut. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das so der Themenschwerpunkt
ist. Das wäre dann der Nerd-Talk, ja.
sollte. Ja, ich glaube, da gibt's Leute, die können da besser einsteigen. War auf jeden Fall brutal spannend. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, an mir ist die Keynote quasi vorübergegangen. Ich habe schon mitbekommen, dass das wieder was passiert, aber irgendwann kam Maria und meinte, hier, da habt ihr gehört. Und ich so, ach scheiße, da war ja was. Also es ist bei mir gar nicht so im Fokus gewesen, muss ich gestehen. Aber umso geiler, Marian, danke, dass du das so aufgearbeitet hast.
Es gab, glaube ich, schon WWDCs, die mit weniger Inhalt um die Ecke kamen als diese Version. Von daher.
Ja, eigentlich fast ausschließlich, würde ich jetzt sogar
gefühlt
sagen.
Gefühlt im Nachhinein ist das schon eine der gewichtigeren gewesen.
Inwieweit man jetzt in die Welt der Power-PCs deshalb einsteigen muss, bleibt jedem dann selbst überlassen, das Urteil darüber zumindest.
Definitiv, ja.
Aber auf jeden Fall nochmal danke, Marian, für die Zeit und den Aufwand, weil das ist wirklich ziemlich krass. Ja, sogar zusammengedampft, ja, auch wenn uns das jetzt keiner glauben möchte hier.
Ja, das ist schon noch entspannt, aber ja, extrem zusammengedampft. Wenn wir wirklich über alle neuen Features gesprochen hätten, die da kommen, da hätten wir, wie gesagt, alles gesprengt. Aber das ist auch uninteressant. Also das sind so die interessantesten Themen gewesen, die für den Enduser und für uns im Alltag vielleicht dann auch von Interesse sind, bei dem, was wir mit unseren Geräten dann auch so machen.
Ne? Ja. Ja, genau. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich habe noch eine kleine letzte Anmerkung. Leute, bei Sneaker Cleaner gibt's noch diese Woche 25% auf alle Dienstleistungen. Guckt mal vorbei und macht eure ollen Klamotten wieder sauber oder lasst sie sauber machen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hat irre Spaß gemacht mit euch Jungs. Danke, jederzeit mehr. Und nächste Woche gibt's die Jubiläumsfolge.
In diesem Sinne, schaltet wieder ein. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Schönen Abend.
Gute Nacht.
Wird Eich. Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.